Hi und herzlich willkommen zum Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing vom Montag, den 10. März 2025. Ich bin Maurice und ich freue mich mit euch durch die wirtschaftspolitisch wichtigen Themen der letzten zwei Wochen zu stiefeln und das alles zu besprechen, was es zu besprechen gibt. Ja, wir sind in einer neuen Ära des Jung und Naiv Wirtschaftsbriefings angekommen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ab sofort gibt es das nicht mehr wöchentlich, sondern zweiwöchentlich. Alle zwei Wochen treffen wir uns hier montags abends und besprechen, was eben in Sachen Wirtschaft, Politik, Finanzen etc. so wichtig ist. In dieser Woche steht da natürlich viel Bundespolitisches auf der Agenda, denn die neue GroKo, in Anführungszeichen, hat sich auf einiges geeinigt. Es gibt ein Sondierungspapier, es gibt eine Einigung für ein neues Sondervermögen, für ein milliardenschweres Schuldenpaket, was noch durch den Bundestag und den Bundesrat muss. Was da drin steckt, wie das zu bewerten ist, wie Ökonomen das kommentiert haben und wie es weitergehen soll, besprechen wir alles. Wir steigen aber erstmal ein mit ein paar anderen Nachrichten aus der Wirtschaftspolitik. Und zwar kümmern wir uns vorab mal um das hier. Warnsteig an 13 deutschen Flughäfen. Tausende Flüge fallen aus. Die Gewerkschaft Verdi will mit einer 24-stündigen Arbeitsniederlegung den Druck im Tarifstreit erhöhen. Eine 500.000 Passagiere sind betroffen. Ja, worum geht's? Es laufen Tarifverhandlungen für die öffentlich Beschäftigten bei Bund und Kommunen und die Arbeitgeberseite bewegt sich bisher nicht, hat zum Beispiel in der zweiten Verhandlungsrunde gar kein Angebot vorgelegt gehabt. Das hat die Gewerkschaften auf die Palme gebracht und entsprechend hat man sich entschieden, Warnstreiks zu machen bzw. auszuweiten. Es gab die ja vorher schon mal in anderen Bereichen, jetzt im Bereich des Flughafenverkehrs. Trifft das natürlich immer viele Menschen und erzeugt entsprechend große Wellen. Ja, sieht man mal, was passiert, wenn die Beschäftigten dort nicht arbeiten, wie viele Leute darauf angewiesen sind, dass da Leute harte Arbeit verrichten und diese Leute, die diese harte Arbeit verrichten, wollen eben dafür bezahlt werden. Entsprechend, das sollte man immer berücksichtigen, als Perspektive bei diesen Streiks nicht immer nur die Betroffenen, die mal einen Flug nicht tätigen können, sondern eben auch die Perspektive derjenigen, die an allen 363 anderen Tagen eben dort zu den bestehenden Konditionen arbeiten müssen. Ja, mal schauen, ob man sich da bald einigen kann. Wer nicht streiken muss, um mehr Geld zu verdienen, sind die Abgeordneten. Und die Diäten der Abgeordneten könnten ab Juli um über 5% steigen. Das liegt daran, dass typischerweise, wenn ein neuer Bundestag zusammentrifft, die Entscheidung treffen, ob die dieses alte Vorgehen, das alte Prinzip zur Anhebung der Diäten beibehalten. Und das sieht nun mal vor, dass die Abgeordneten-Diäten sich an der allgemeinen Nominallohnentwicklung orientieren. Die würde bedeuten, es gibt zum 1. Juli einen Diätenplus von 5,4%. Aber das ist natürlich aus mehreren Gründen, gerade in dieser Debattenlage, die wir haben, zu kritisieren. Sagen wir mal so, ja. Denn vom Grundsatz ausgehend, dass Parlamentarier einen wichtigen Job machen, dass die erhöhte Aufwendungen haben, dass die, ich kann es ja auch aus Binnenperspektive des Bundestags berichten, dass die viel arbeiten, dass die von ihrer Diät wiederum auch viel an Partei abgeben beispielsweise, ja, an Mandatsträgerabgaben, an Parteiabgaben etc., dass die viel Zeit opfern, die sie nicht mit der Familie verbringen und so weiter und so fort, dass sie in der Öffentlichkeit stehen. All das berücksichtigt, ist es natürlich diese Kombination aus diesen zwei Meldungen, dass eben die öffentlich Beschäftigten bei Bund und Kommunen streiken müssen, um mehr Geld zu bekommen und dass hier gerade viele Engpassberufe betroffen sind. Genauso wie die Tatsache, dass eben die reale Kaufkraft vieler Beschäftigten noch immer kleiner ist als 2020 vor den ganzen Krisen. Etwas, was ein Geschmäckle darauf hinterlässt oder dahingehend hinterlässt, dass die Abgeordneten sich mal eben einfach selbst die Diäten erhöhen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass man sagen kann, ihr habt ja nicht mal also es geschafft, dass die Mindestlöhne in diesem Land dem Geist der europäischen Mindestlohnrichtlinie entsprechen, also dass sie armutsfest sind. Der deutsche Mindestlohn beträgt noch immer weniger als die Hälfte des Bruttomedianlohns. Nach international einschlägigen und gängigen Berechnungen müsste der bei 60% des Bruttomedianlohns liegen, um als armutsfest zu gelten. Das wäre ein Betrag von ungefähr 15 Euro. Da sind wir heute noch nicht, da sind wir weit von entfernt. Das haben die Abgeordneten im Bundestag also nicht geregelt bekommen und jetzt wollen sie sich selber einen Gehaltsplus von 5,4% verschaffen. Das stößt bei einigen sauer auf. Und als dritten Punkt muss man da erwähnen, dass diese 5,4% Nominallohnerhöhung, die das Statistische Bundesamt ausrechnet, dass es da eine statistische Verzerrung gibt, die die Abgeordneten sich zunutze machen. Denn auch 2024 gab es ja noch diese Inflationsausgleichsprämie. Die war aber einmalig. Die ist aber in diesen 5,4% Nominallohnplus mit eingerechnet. Nur dieses Plus ist für die Beschäftigten ja einmalig gewesen. Nächstes Jahr ist das weg. Wenn die Abgeordneten einfach jetzt sagen, na gut, da gab es jetzt 5,4%, die packen wir jetzt mit drauf, ist das für die Abgeordneten dauerhaft. Und da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall unangemessen. Diese statistische Verzerrung sollte man mindestens mal rausrechnen. Geld im Geldbeutel brauchen die Leute, um einkaufen gehen zu können. Und das Statistische Bundesamt hat die Einzelhandelsumsätze für den Januar 25 veröffentlicht. Und das ist ganz interessant. Die liegen 0,2% höher, preisbereinigt als zum Vormonat, 2,9% höher als zum Vorjahresmonat. Also, die Leute tragen 3% mehr Produkte aus den Einzelhandelsläden raus als vor einem Jahr. Das ist gut, aber wenn man mal insgesamt auf diese Entwicklung schaut, ja hier auf die lange Reihe, da sieht man, dass es hier eine krasse Stagnation gibt und wir beispielsweise im Januar 22 hier real kalender- und saisonbereinigt beim Indexwert von 120 waren und mittlerweile im Januar 25 da 5% Punktchen drunter liegen. Bedeutet, ja, im Einzelhandel ist es wieder ein bisschen besser gelaufen, aber noch lange nicht so gut, wie es mal war. Und das liegt daran, dass natürlich die Reallöhne noch immer kleiner sind als zu Beginn der Krise, als Anfang 22, aber eben auch als 2019 vor der Corona-Krise. Bedeutet Konsumkrise und miese Konsumlaune, wie wir es im letzten Wirtschaftsbriefing besprochen hatten, die ist noch immer. Krise ist auch bei den Krankenkassen. Die Tagesschau berichtet, dass die Krankenkassen in die roten Zahlen gerutscht sind und zwar ziemlich tief. Es gibt ein Minus im Jahr 2024 von 6,2 Milliarden Euro, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mitteilte. Damit ist das Minus laut vorläufigem Ergebnis gegenüber den ersten drei Quartalen nochmals deutlich angewachsen. Die Finanzreserven seien zum Jahresende auf 2,1 Milliarden Euro geschmolzen. Das seien 0,08 Monatsausgaben, damit weniger als die Hälfte der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestreserve von 0,2 Monatsausgaben. Woher kommt dieses Defizit? Dieses Defizit kommt auch daher, dass die Krankenkassen ihre Reserven unglaublich angezapft haben während der Corona-Krise. Jens Spahn hat als Bundesgesundheitsminister das damals verordnet. Statt mehr Geld aus dem Bundeshaushalt zu geben, mussten die an die Reserven rangehen. Die Ampel hat dann in ihrem Koalitionsvertrag eigentlich gesagt, oh, also so Corona-Kosten, die werden wir erstatten und grundsätzlich werden wir auch die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt an die Krankenkassen dynamisieren. Das war versprochen, wurde alles nicht umgesetzt. Entsprechend mies ist jetzt die Lage und entsprechend hoch sind die Defizite. Wenn diese Defizite nicht anderweitig gefüllt werden, kann das für gesetzlich Versicherte bedeuten, entweder es werden bald noch weitere Leistungen gekürzt oder die Sozialabgaben müssen noch weiter steigen. Das frisst dann wiederum einen Teil vom Lohn auf und bedeutet weniger netto vom Brutto. Und bei den Sozialabgaben muss man dazu sagen, gerade die sind es, die kleine und mittlere Einkommen überproportional belasten. Im Vergleich zur Einkommensteuer zum Beispiel, wo es ja einen progressiven Steuersatz gibt, also man zahlt höhere Steuersätze, wenn man mehr verdient, ist es bei den Sozialabgaben ja nicht so. Da gibt es einen flachen Tarif und der wird einfach angewendet. Und deshalb trifft der kleine und mittlere Einkommen größer als beispielsweise die Einkommensteuer. Ja. Die Europäische Zentralbank wiederum ist hingegangen und hat die Leitzinsen ein weiteres Mal gesenkt, jetzt zum sechsten Mal in Folge. Der Leitzins sinkt damit von 2,7 auf 2,5%. Das war so erwartet worden. Mal schauen, ob das so weitergeht und wie lange noch. Grundsätzlich ist das erfreulich für die deutsche Wirtschaft, denn gerade die Baukonjunktur, die lebt davon, dass die Zinsen jetzt wieder sinken. Die hatte mega Probleme durch die gestiegenen Zinsen. Die Inflation ist ja längst wieder im Griff. Da gibt es natürlich ein paar Risiken, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Zölle nachdenken und einen möglichen Handelskonflikt mit den USA. Das könnte einmalig das Preisniveau wieder verändern und die EZB zum Reagieren zwingen. So ist es jetzt erstmal gut, dass der Leitzins weiter gesenkt wurde auf 2,5%. Und damit sind wir schon beim Top-Thema der letzten Woche angekommen. Union und SPD haben sich auf Milliardenkredite geeinigt. Die Details sind euch sicherlich schon längst bekannt. Also schnell zusammengefasst, 500 Milliarden Sondervermögen für die Infrastruktur, 0,35% Verschuldungsmöglichkeit für die Bundesländer. Ganz interessant dazu, im Wahlkampf haben Lindemann und Merz und Spahn in Talkshows immer gesagt, ja, also wenn wir was machen bei der Schuldenbremse, dann für die Länder nur, dass die auch eine atmende Schuldenbremse bekommen, also eine Konjunkturkomponente, damit sie in Krisenzeiten etwas mehr ausgeben können, um gegenzusteuern. Ich habe hier schon ganz oft erklärt und an anderer Stelle, dass die Länder das bereits haben. Also 15 von 16 Ländern hatten schon so eine Konjunkturkomponente, um auf Krisen zu reagieren. Insofern war klar, dass wenn es eine Reform gibt, es eben nicht die Konjunkturkomponente betrifft, sondern diese Strukturkomponente. Also, dass man sagt, die Länder dürfen auch ungeachtet der Konjunktur 0,35% mehr ausgeben, als sie einnehmen. Das ist genau die Regelung, die es ja für den Bund auch gibt. Warum diese 0,35%, kann man sich jetzt fragen. Naja, das ist einfach random, ne? Das ist reine Willkür. Die Zahl gibt's für den Bund. Da hat die auch schon nicht sonderlich irgendwie viel rationalen Hintergrund gehabt oder ökonomische Forschung dahinter, sondern war einfach Teil eines Verhandlungsergebnisses bei Einführung der Schuldenbremse und das hat man jetzt einfach kopiert. Ja. Vielleicht nochmal zum Hintergrund, diese 0,35% kommen daher, dass man damals bei strengstmöglicher Auslegung der europäischen Schuldenregeln die 0,5% Neuverschuldung für Länder mit hohem Schuldenstand eben erlauben, gesagt hat, diese 0,5 teilen wir jetzt auf Bund und Länder. Der Bund kriegt 0,35, die Länder 0,15. Damals hat aber dann Horst Seehofer für die Länder verhandelt und gesagt, nee, also wir sind ja viel sparsamer als der Bund. Wir brauchen nicht einmal diese 0,15, wir verzichten da komplett drauf. Und so kam es dann, dass der Bund das für sich nicht in Anspruch genommen hat und deswegen war die Schuldenbremse strenger als die europäischen Schuldenregeln an sich. Ja, also darauf hat man sich geeinigt und dass Verteidigungsausgaben ab sofort, wenn die über 1% der Wirtschaftskraft liegen, von der Schuldenbremse ausgeklammert werden. Das geht zurück auf einen Vorschlag, den Boris Pistorius als Verteidigungsminister schon mal gemacht hatte, denn der hat damals ich glaube, es war mehr 24 oder Ende 23 ein Gutachten erstellen lassen, ob man nicht Verteidigungsausgaben komplett von der Schuldenbremse befreien kann. Jetzt hat man sich darauf geeinigt, dass man diese 1%, also Verteidigungsausgaben in Höhe von 1% der Wirtschaftsleistung unter die Schuldenbremse packt und den Rest außen vor. Das hat einige Vorteile und zwar zum Beispiel auch gegenüber dem Sondervermögen, dass das Sondervermögen ja endlich ist und diese Regelung ist jetzt nicht endlich. Das bedeutet, wenn Personal aufgebaut werden soll, ja, wenn Produktionskapazitäten in der Verteidigungsindustrie aufgebaut werden sollen, dann ist das jetzt viel besser möglich. Da ist viel mehr Planungssicherheit dahinter. Und warum hat man jetzt 1% der Wirtschaftsleistung genommen? Nun, 1% der Wirtschaftsleistung sind 43 Milliarden. Im letzten Haushalt standen 52 für Verteidigung. Das heißt, man hat sogar noch einen Puffer von 9 Milliarden. Den wird man brauchen, denn die höheren Schulden für Verteidigung kommen ja mit zusätzlichen Zinskosten. Und damit die Zinskosten, die sehr wohl unter die Schuldenbremse fallen, nicht andere Ausgaben verdrängen, hat man so einen kleinen Puffer eingebaut. Und das ist ein sehr wichtiges Detail, würde ich sagen. Ansonsten hat man sich noch darauf geeinigt, ja, dass die Schuldenbremse grundsätzlich reformiert werden soll, und zwar bis Ende 25, da soll eine Expertenkommission entsprechende Vorschläge machen. Auch die Bundesbank hat ja neulich nochmal Vorschläge gemacht, die Neuverschuldungsgrenze dauerhaft zu erhöhen, bei einem Schuldenstand von unter 60% auf 1,4% der Wirtschaftsleistung, bei über 60% auf 0,9% der Wirtschaftsleistung, mit der Vorgabe, dass 0,9% der Wirtschaftsleistung immer nur für Investitionen gelten. Nur wenn der Schuldenstand unter 60% ist, dürfe man auch 0,5% zusätzlich Schulden für Personal- und Konsumausgaben machen. An sich ein ganz guter Vorschlag, dass er immer noch sich an dieser auch willkürlichen 60%-Grenze hält, kann man kritisieren. Aber naja, wie es in der Politik so ist, wenn es einmal solche Zahlen und Marken und Grenzen in der Welt sind, dann wird man die nur schwer wieder los. Das ist jedenfalls das Milliardenpaket. Ist es das Bestmögliche? Nein. Ne? Denn also noch besser und einfacher wäre natürlich gewesen, statt ein Sondervermögen für die Infrastruktur von 500 Milliarden zu machen, dass man sagt, also wir nehmen einfach alle Infrastrukturinvestitionen von der Schuldenbremse aus, nicht nur die für Verteidigung. Auch dann hat man da mehr Planungssicherheit über die 10 Jahre hinaus, die dieses Sondervermögen jetzt laufen soll. Dann kann auch mehr Produktionskapazität in der Privatwirtschaft dafür freigemacht werden. Das wäre besser. Aber wir wollen ja das Gute nicht verschmähen, nur weil es immer auch noch besser ginge. Was auch gut ist, ist, dass von den 500 Milliarden 100 Milliarden für die Länder und Kommunen an Investitionen abgezwackt werden sollen. Das ist auch nicht genug, ja, denn die Kommunen beispielsweise tragen ja 40% aller öffentlichen Investitionen und bei Bauinvestitionen sind sogar 60%, denen dann nur ein Bruchteil von diesen 500 Milliarden abzugeben, ist eigentlich falsch, ja, aber auch das kann man natürlich nachher vielleicht nochmal verändern ist ein Detail, dass es diese 500 Milliarden erstmal gibt, ist gut. Die orientieren sich genau an dem, was die Institute vorgeschlagen haben. Das IMK und das Institut der Deutschen Wirtschaft haben gesagt, Deutschland braucht 600 Milliarden über die nächsten 10 Jahre. Der Verband der Industrie hat 400 Milliarden gesagt, also haben sich SPD und CDU auf die Mitte geeinigt, auf 500 Milliarden. So, das ist schon insgesamt in Ordnung und ich muss ehrlich sagen, deutlich mehr, als ich überhaupt für möglich gehalten hätte. Also ich hätte vielleicht damit gerechnet, es gibt ein Sondervermögen Bundeswehr nochmal 200 Milliarden und dann vielleicht 100 Milliarden für die Infrastruktur. Das waren so meine Erwartungen an das, was eine neue GroKo hinbekommen könnte. Aber das, was es jetzt gibt, ist deutlich darüber hinaus, deutlich größer, deutlich besser. Und eine historische Chance. Die muss natürlich jetzt durch den alten Bundestag durch, die alten Mehrheiten, Zustimmung von der Linken wäre zu einem solchen Paket eher nicht zu erwarten. Die hat einer grundsätzlichen Reform der Schuldenbremse zugestimmt und im Bundestag mit den neuen Mehrheiten bräuchte man eben die Stimmen der Linken. Diesem Paket jetzt eher nicht, deswegen will Friedrich Merz als Baldkanzler das noch durch den alten Bundestag drücken. Da haben wir jetzt auch die Terminlage. Und zwar soll an diesem Donnerstag, den 13., soll im Bundestag darüber debattiert werden, am 17. März in zweiter und dritter Lesung abgestimmt werden. Dazwischen sollen demnach am 14. März die Ausschüsse beraten und am Freitag, den 21. März, könnte der Bundesrat zustimmen, noch bevor sich dann der neu gewählte Bundestag am 25. März konstituiert. 2/3 Mehrheit braucht dieses Vorhaben im Bundestag und Bundesrat. Im Bundestag brauchen CDU und SPD, also die Grünen. Und im Bundesrat könnten auch noch einige dazwischen funken. Zum Beispiel in Bayern hat bereits Hubert Aiwanger von den Freien Wählern gesagt, dass er dem nicht zustimmen wolle. Da muss Söder also nochmal darüber verhandeln. Insgesamt ist das schon mit heißer Nadel gestrickt. Die AfD hat schon Klage dagegen eingereicht. Die Linke wird das auch machen, hat das schon angekündigt. Insbesondere dagegen, dass das jetzt durch den Bundestag mit den alten Mehrheiten gedrückt wird, mit vermeintlich dem Grund, dass es eben so eilbedürftig wäre, was es natürlich mit beispielsweise Blick auf diese 500 Milliarden Infrastruktur jetzt nicht ist, ne? Ob man das jetzt eine Woche früher oder später beschließt, es ist auch nichts Neues, da hat sich keine Sachlage verändert, das finde ich auch immer interessant. Also die CDU stellt sich ja jetzt öffentlich hin und sagt mal, ja, also eigentlich, wir haben ja Wahlkampf für die Schuldenbremse gemacht und für die Einhaltung, ein klares Bekenntnis zur Schuldenbremse, aber seitdem haben sich ja die äußeren Umstände so verändert, mit Verweis insbesondere auf diesen Eklat zwischen Trump und Zelensky im Oval Office, dass man das jetzt machen muss. Ja? Also das nehmen sie als Begründung dafür, diese 500 Milliarden Sondervermögen Infrastruktur haben damit natürlich nichts zu tun. Ne? Die kommen nicht erst seit dem Oval Office Eklat und seit kurzem, sondern seit Jahren sprechen wir darüber. Saskia Esken, die ja für die SPD da mitverhandelt hat, hat das schon 2019 mal vorgeschlagen. Jetzt 6 Jahre später ist es soweit. Aber ja, da hat die CDU ihre Wähler natürlich veräppelt. Brauchen wir nicht drum herum reden. Friedrich Merz hat ja noch zum Beispiel solche Sachen gesagt im Kanzlerduell wie, also wir haben noch 1 Billion Euro Einnahmen bald gesamtstaatlich. Das muss doch reichen. Damit müssen wir doch auskommen. Ja, oder ein anderes Zitat ist, dass ja die Schuldenbremse DNA der CDU sei. Ja, nach der Logik stünde die CDU jetzt bald, also ohne oder mit sehr stark veränderter DNA da. Naja, sie versuchen sich das jedenfalls schön zu reden. Kritik gibt es, wie erwartet, von Ökonomen, neoliberalen Ökonomen insbesondere. Denn die Wirtschaftsweise Grimm, die hält das für Harakiri, für den Weg in den Abgrund, zu viele Schulden, falsches Signal an Europa und oh Gott, jetzt bald werden dann die Zinskosten ja so stark steigen und irgendwann sei die Kreditwürdigkeit Deutschlands am Limit, ja, beispielsweise. Einige andere konservative Ökonomen haben sich ähnlich geäußert. Warum hat man nicht erst über Einsparungen geredet? Warum gleich die Schulden? Das sind diese Floskeln, die wir ja schon seit Jahren kennen. Ganz interessant fand ich noch, dass Clemens Fuest vom IFO-Institut in einem FAZ-Interview gesagt hat, naja, also in Deutschland dann jetzt, nachdem diese ganzen Schulden dann abgeflossen sind, irgendwann einen Schuldenstand hat von vielleicht 80%, dann wäre das schon auch noch okay. Also sonst hat man immer gesagt, oh, sklavisch, die 60% Schuldenstandsquote, die sind heilig, ja. Jetzt sagt man, oh, 80% sind auch okay. Also auch da dreht sich so ein bisschen der Wind. Veronika Grimm ist natürlich eine Hardlinerin, ebenso wie Lars Feld, der ja Chefökonom von Christian Lindner war, der da auch massiv gegen geschossen hat. Und tatsächlich haben wir auch in der Presse viele Wirtschaftsjournalisten gehabt, die sich besorgt haben wegen folgender Tatsache, dass nämlich am Anleihemarkt deutsche Anleihen im Preis gefallen sind und dadurch ist die Rendite gestiegen. Beben am Anleihemarkt, schreibt beispielsweise das Manager-Magazin, stärkster Zinsschub seit Wiedervereinigung. Andere haben vor explodierenden Zinskosten gewarnt, ja. Und den Anstieg der Renditen für 10-jährige Staatsanleihen, die tatsächlich danach angestiegen sind. Wir können uns das hier mal angucken. Also am 5. März war die Einigung und seitdem ist die Rendite für deutsche 10-jährige Staatsanleihen eben von diesen 2,5 auf, ja, 2,9. Mittlerweile steht sie schon nur noch bei 2,8% hochgegangen. Und das wird interpretiert von vielen fälschlicherweise als, oh Gott, die Investoren haben Angst, dass Deutschland sich überschuldet und wollen jetzt die ganzen Anleihen verkaufen. Ja, aber das ist eine falsche Interpretation, wenn man sich mal den Gesamtmarkt anschaut. Denn was man ebenso sehen kann, ist, dass beispielsweise der Euro-Kurs gegenüber dem US-Dollar seit dem 5. März deutlich gewonnen hat. Es ging ja krass nach oben. Und auch der deutsche Aktienmarkt in Reaktion auf dieses Milliardenpaket am 5. März. Ja, hier sind wir. Nach oben zugelegt hat. Das bedeutet, die Märkte haben gefeiert, dass es endlich mal wieder Wachstum geben soll. Und mehr Wachstum bedeutet natürlich tendenziell auch etwas höhere Inflation. Und das preisen die Investoren am Anleihemarkt natürlich ein und sagen dann, oh, für 10-jährige Anleihen, ja, da, wenn wir die kaufen, wollen wir eine höhere Rendite. Dazu kommt, wenn allgemein die Stimmung positiv ist, gibt es Umschichtungen, also Leute und Investoren gehen raus aus den Anleihemärkten, raus aus der Sicherheit, rein in die Aktienmärkte, rein ins Risiko, da wo auch mehr Rendite zu machen ist. Und das führt natürlich dazu, dass Anleihen verkauft werden. Wenn mehr verkauft wird, sinkt der Preis und steigt die Rendite. Vielleicht das zur Erklärung, warum unterscheidet man bei Anleihen zwischen Zins, Rendite und Preis? Nun, also nehmen wir mal eine Anleihe, 10-jährige Anleihe im Wert von, mit einem Nennwert von 100 Euro. Ja, bedeutet, in 10 Jahren kriegt man 100 Euro für diese Anleihe zurück und jedes Jahr, sagen wir mal, 2% Zinsen. Ja. Wenn man diese Anleihe jetzt für 100 Euro kauft, verdient man jedes Jahr diese 2% Zinsen, hat man also eine Rendite von 2%. Wenn man diese Anleihe aber für 90 Euro kaufen kann, hat man ja zusätzlich zu den 2% Zinseinnahmen noch einen Gewinn, wenn man 100 Euro in 10 Jahren dann überwiesen bekommt vom deutschen Staat, wenn dann die Anleihe zurückgezahlt wird. Und daraus ergibt sich die Rendite, bedeutet, wenn der Preis für Anleihen fällt, dann steigt die Rendite. Und das ist das, was wir hier gesehen haben. Wenn man das vergleicht mit dem, was beispielsweise in Großbritannien damals passiert ist, als Liz Truss ein fettes Steuersenkungsprogramm vorgestellt hat, dann war es auch so, dass die Rendite auf britische Staatsanleihen gestiegen ist, in die Höhe geschnellt. Das war tatsächlich aber aus Sorgen, oh Gott, ja, am Finanzmarkt, wird das wirklich die Wirtschaft ankurbeln? Da war man eher skeptisch. Und was passiert mit der Kreditfähigkeit Großbritanniens? Warum oder was war der Unterschied zu der Situation jetzt in Deutschland? Damals ist auch die britische Währung gleichzeitig abgeschmiert und der britische Aktienmarkt abgeschmiert. Ja, also nicht wie in Deutschland Anleihepreise runter und Aktienmarkt und Währung hoch, sondern da ging alles runter. Insofern ist der Vergleich fehlgeleitet und man muss auch nochmal dazu sagen, wenn die Europäische Zentralbank gewollt hätte, dass die Rendite hier nicht ansteigt, dann hätte sie einfach Anleihen, deutsche Anleihen kaufen können, ja, dann wäre der Preis nämlich, weil es da mehr Nachfrage gibt, stabilisiert worden und es hätte diesen Sprung nach oben nicht gegeben. Das wäre auch ganz gut gewesen, denn, also wenn die 10-jährige deutsche Anleihe nach oben geht, dann drückt die alle anderen Anleihen, die spanischen, die italienischen, die französischen auch nach oben, weil die deutsche als ja Benchmark gilt, ja als risikolose Benchmark für alles andere. Auch Häuslebauer, die gerade irgendwie mit der Bank über einen Immobilienkredit verhandeln, werden sich die Augen gerieben haben, denn die Banken sagen natürlich auch, Moment mal, wenn ich mein Geld quasi risikolos in eine 10-jährige deutsche Anleihe stecken kann und ich bekomme da jetzt plötzlich 2,8 statt 2,5% für, dann will ich natürlich, wenn ich einen riskanteren Immobilienkredit vergebe, dafür auch mehr haben. Deswegen sind die Zinsen für Immobilienkredite nach oben gesprungen. Es hat also Nebenwirkungen, natürlich auch höhere Zinskosten für den Bundeshaushalt und es torpediert die Zinssenkung, die wir eigentlich eingangs debattiert haben. Denn, also, wenn die EZB am kurzen Ende für kurzfristige Zinsen auf 2,5% runtergeht, aber für 10-jährige Kredite eben die wichtigste Benchmark, die 10-jährige deutsche Anleihe, so nach oben springt, dann torpediert das die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Wir können also davon ausgehen, da ja auch auf EU-Ebene fette neue Kreditprogramme angekündigt wurden, dass insgesamt vielleicht ein neues Anleiheprogramm aufgelegt wird, mindestens innerhalb der EZB darüber diskutiert wird. Denn Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin hat ja viele Vorschläge gemacht. Es soll 150 Milliarden Euro an günstigen Krediten für die Länder geben, in Anlehnung an das Corona-Kurzarbeitprogramm SURE. Da werden dann EU-Anleihen für verkauft und diese haben niedrigere Zinsen als zum Beispiel Frankreich, Italien und Griechenland und dann das Geld zu den geringeren Zinsen an die weitergeleitet, damit die das in Verteidigung investieren. Insgesamt sollen 800 Milliarden Euro nach den Vorstellungen von Ursula von der Leyen von den EU-Ländern in Verteidigung investiert werden und Verteidigungsausgaben sogar von den europäischen Schuldenregeln ausgeklammert werden, indem dafür die sogenannte Notfallklausel aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt gezogen wird. Allerdings nur mit Bezug auf Verteidigungsausgaben. Also wir sehen, da ist gerade ganz viel im Gange. Die Anleihen sind nach oben gegangen. Das hätte die Europäische Zentralbank verhindern können. Ein neues Anleihekaufprogramm wäre vielleicht ein bisschen viel Information für den Markt gewesen, aber man kann davon ausgehen, dass sie das jetzt stört und dass im Hintergrund sicherlich schon man sich darüber jetzt Gedanken macht. Also Beben am Anleihemarkt, wir haben es besprochen. Ja, Anleihe nach oben, aber nicht unbedingt aus Angst, sondern eher aus Hoffnung und aus dem Gefühl, oh, endlich wieder Wachstum. Dazu gibt's auch ein interessantes Zitat von den Ratingagenturen. Ich habe es hier bei mir im Geld für die Welt Newsletter mal drin gehabt. Fehl am Platze sind auch Sorgen darum, dass Deutschland wegen der neuen Schulden seine Top-Bonität verlieren könnte. Frank Gill, Spitzenanalyst von der US-Ratingagentur Standard & Poor, erklärte gegenüber dem Handelsblatt, unsere größte Sorge hinsichtlich der Kreditwürdigkeit Deutschlands ist die stagnierende Wirtschaft. Das Paket stützt also die Bonität, statt sie zu gefährden, also dieses Finanzpaket von CDU und SPD. Grüße an Veronika Grimm von wegen Harakiri und für Deutschlands Kreditwürdigkeit ganz fürchterlich. Nein, also hier, ne, die Analysten von den einer der größten Ratingagenturen selbst sagt, das ist gut sogar für die Bonität, nicht schlecht. Und er führt dann aus mit einem Satz, den man sich merken sollte. Ein historischer Satz, ja, und zwar folgender. Alles, was die Binnenwirtschaft ankurbelt, ist positiv für die Kreditwürdigkeit. Ein Satz, der es unbedingt in deutsche Talkshows schaffen sollte und dort besprochen werden sollte. Alles, was die Binnenwirtschaft ankurbelt, ist positiv für die Kreditwürdigkeit. Ja, sehr treffend formuliert und sehr wichtig. Insofern, die Sorgen sind nicht berechtigt. Die Grünen haben jetzt noch einiges an Kritik an diesem Verhandlungsergebnis zwischen SPD und Union. Ist ja auch klar, die können noch was für sich rausverhandeln. Jetzt haben sie gerade Macht, denn auf deren Stimmen wird es ja ankommen im Bundestag und im Bundesrat. Und deswegen fordern sie Nachforderungen. Drei Ländervertreter der Grünen haben sich jetzt in einer gemeinsamen Stellungnahme dazu geäußert und gesagt, also ohne wesentliche Änderungen werden wir dem, was die GroKo da vorschlägt, nicht zustimmen. Die Vizeministerpräsidentin Mona Neubauer aus NRW, der grüne Finanzminister Daniel Bayers aus Baden-Württemberg und der Bremer Finanzsenator Björn Fecker schreiben das in einer gemeinsamen Stellungnahme und fordern Änderungen, unter anderem, dass ein größerer Teil von den 500 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für Investitionen in Infrastruktur an die Länder und Kommunen geht. Das ist ein sinnvoller Punkt. In der Begründung heißt es, etwa 60% der staatlichen Infrastrukturinvestitionen werden von Ländern und Kommunen erbracht. Sie sollen aber nur 20% der Mittel aus dem Sondervermögen erhalten. Das ist ein valider Punkt, denn da fordern sie, dass das auf mindestens 200 Millionen angehoben wird, die an Länder und Kommunen zugeteilt werden. Das ist valide, das sollten sie machen. Außerdem werden natürlich mehr Investitionen für Klimaschutz gefordert, das auch von den grünen Fraktionsspitzen aus dem Bundestag und auch von der ex-grünen Chefin Ricarda Lang zum Beispiel. Dann heißt es in der Stellungnahme weiter und da haben sich bei mir einige Fragezeichen dann aufgetan. Allerdings sollten die Ausgaben für Verteidigung erst oberhalb von 1,5% des BIPs nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden. Der vorgeschlagene Wert von 1% liege unterhalb der tatsächlichen Höhe der Ausgaben für Verteidigung und sei zu ambitionslos. Also die Tatsache, dass man 1% nimmt, also 43 Milliarden, und aktuell im Haushalt 52 Milliarden vorgesehen sind, hat ja den Hintergrund, dass man die dadurch entstehenden Zinskosten nicht, oder dass die dadurch entstehenden Zinskosten nicht anderes im Haushalt verdrängen. Ja, das ist gut. Das ist ein Feature. Das ist kein Bug. Wenn man jetzt auf 1,5% der Wirtschaftsleistung geht, dann wäre man bei 65 Milliarden ungefähr. Das wären mehr als die 52 Milliarden, die heute im Haushalt stehen. Da müsste man also 13 Milliarden im normalen Haushalt unter der Schuldenbremse freiräumen für Verteidigung, also woanders kürzen. Dann wären beispielsweise die Senkung der Stromsteuer und der Netzentgelte schon gar nicht mehr finanzierbar. Und darauf würden ja dann noch die höheren Zinskosten kommen, die anderes verdrängen. Warum ausgerechnet die Grünen das vorschlagen, auch ja mit dem Wissen, dass vielleicht Klimaschutzsubventionen darunter leiden würden, ist mir fraglich. Ich kann mir das nur so erklären. Also Daniel Bayers ist zwar bei den Grünen finanzpolitisch, aber sehr häufig FDP-nahe Einstellungen. Wer sich die Position von Daniel Bayers nochmal genauer anschauen möchte, er war auch hier bei Jung und Naiv schon zum Interview zu Gast. Da habe ich damals auch die Zuschauerfragen gestellt. Das war ganz interessant. Den Link zu diesem Interview packe ich euch nachher nochmal unten in die Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Jedenfalls kommt das so aus diesem, naja, was auch Wirtschaftsweise jetzt sagen, also die große Angst, dass CDU und SPD mit diesem Finanzpaket Freiräume schaffen für Wahlgeschenke im normalen Haushalt. Als Wahlgeschenk wird dann beispielsweise die Mütterrente gehalten, ja, oder als Wahlgeschenk wird gehalten, dass es keine Kürzungen bei Rente gibt. Das würde ich zum Beispiel schon nicht so bewerten. Also ein stabiles Rentenniveau ist nur eine Frage der Gerechtigkeit. Und auch bei der Mütterrente ist es für mich eine Frage der Gerechtigkeit, dass jetzt auch Mütter, die ihre Kinder vor 1992 bekommen haben, endlich 3 Jahre Erziehungszeit bei der Rente angerechnet bekommen. Ja, auch das überfällig, weil da gab es eine krasse Ungleichbehandlung. Je nachdem, ob das Kind 91 oder 92 geboren ist, das sollte ja so nicht sein. Also von wegen Wahlgeschenke, ja. Aber das ist so ein bisschen das Framing, in dem jetzt die Grünen das kritisieren. Und außerdem haben die 3 grünen Politiker aus den Ländern kritisiert, dass bisher in keiner Weise sichergestellt sei, dass das Sondervermögen nur für zusätzliche Investitionen des Bundes verwendet werde. Nur wenn sichergestellt wird, dass aus dem Sondervermögen ausschließlich echte und zusätzliche Investitionen und keine Wunschprojekte einer neuen Bundesregierung finanziert werden können, ist eine Zustimmung denkbar. Also das ist so ein bisschen das, was ich gerade ja schon vorweggenommen habe. Da glaube ich nicht, dass sie da kann man natürlich diese Formulierung nochmal aufnehmen, dass zusätzliche Investitionen aus diesem Sondervermögen investiert werden. Man kann einen größeren Teil für Länder in Aussicht stellen und Klimaschutzprojekte als Beispiele anführen. Ich glaube, dann wären die Grünen aus staatspolitischer Verantwortung, wird es dann heißen, schon bereit, das anzunehmen und mit umzusetzen. Da mache ich mir eigentlich nicht so große Sorgen. Dann gab es jetzt am Wochenende die Meldung, dass Union und SPD fertig sondiert haben. Nach einer Woche intensiven Sondierungen, teilweise bis in die Nacht, haben sie sich geeinigt auf ein Sondierungspapier und wollen Koalitionsverhandlungen auf Basis dessen aufnehmen. Also neben der reinen Finanzierungsfrage gibt es jetzt noch mehr. Gekümmert haben sich vor allem um die Schwerpunkte Migration, Wirtschaft, Arbeit und eben Finanzierung. Ein 11-Seiten-Papier ist dabei herausgekommen und wie Sie das vorgestellt haben, hören wir uns mal an.
Ich will, bevor ich auf Einzelheiten zu sprechen komme, sagen, dass dies alles in den letzten Tagen in einer ausgesprochen guten und sehr kollegialen Atmosphäre stattgefunden hat. Natürlich auch mit Diskussionen um einzelne Themen, aber gemeinsam in der Überzeugung, dass wir eine große Aufgabe vor uns haben, dass wir bald in Deutschland wieder eine neue Regierung brauchen, die über eine parlamentarische Mehrheit verfügt und dass wir uns auch alle der großen Herausforderung bewusst sind, vor denen wir stehen. Das ist vor allem die internationale Lage, das ist aber auch die Europäische Union und die Herausforderungen, vor denen ganz Europa steht. Und das ist nicht zuletzt auch die Frage, wie wir die Probleme lösen, die wir im eigenen Land haben. Wir haben ein gemeinsames Papier, das die Grundlage ist für die Koalitionsverhandlungen, die wir dann gegebenenfalls in der nächsten Woche beginnen. Dazu sage ich abschließend gleich noch etwas. Wir haben uns im Wesentlichen über 3 große Themen miteinander verständigt. Das eine ist das Thema Migration, das zweite ist das Thema Finanzen und das dritte ist das Thema Arbeitsmarkt und Wirtschaft. Ich will zu einzelnen Themen etwas sagen. Zunächst einmal zum Thema Migration. Wir werden in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn Zurückweisungen an den gemeinsamen Grenzen auch bei Asylgesuchen vornehmen. Wir wollen dazu alle rechtsstaatlichen Maßnahmen ergreifen, um die irreguläre Migration insgesamt zu reduzieren.
Das war natürlich bemerkenswert, dass Friedrich Merz damit startet. Ja, so hat man gesehen, die CDU ist jetzt, nachdem sie parteiintern und öffentlich dafür kritisiert wurde, bei der Schuldenbremse Anführungszeichen einzuknicken und anders aufzutreten als im Wahlkampf, gefordert gewesen, für ihr eigenes Klientel und gemessen an ihrem Wahlprogramm was zu liefern. Also symbolische Härte im Bereich Migration. Und der Punkt ist schon, also ein sehr kritischer, denn Zurückweisungen dann auch durchzuführen, wenn Asylgesuche gestellt werden, ist eine neue Dimension, eine neue Härte und widerspricht ganz offensichtlich dem Dublin-Abkommen, das es in der EU gibt. Im Koalitionsvertrag, im Sondierungspapier steht dazu die Formulierung, man werde das in Abstimmung mit den europäischen Nachbarn machen. Österreich hat sich direkt zu Wort gemeldet und hat gesagt, nee, also das werden wir nicht akzeptieren. Ja, also wenn wir merken, dass da quasi an unserer Grenze zu Deutschland, Deutschland zurückweist, obwohl es eben da, obwohl da Asylgesuche gestellt werden und unionswidrig zurückweist, dann werden wir das nicht akzeptieren und auch Bericht erstatten darüber bei der EU. Jens Spahn von der CDU hat sich daraufhin dann geäußert und gesagt, naja, nur weil da steht im Sondierungspapier, wir werden das in Abstimmung machen, heißt das nicht, dass wir um deren Zustimmung betteln und wir werden das notfalls auch gegen den Willen der Nachbarn machen. Da droht also mächtig Konfliktpotenzial.
Wir werden vom ersten Tag unserer gemeinsamen Regierung die Grenzkontrollen massiv ausbauen und wir werden auch mit diesen Grenzkontrollen die Zahl der Zurückweisungen deutlich anheben. Wir haben eine ganze Reihe von weiteren Themen besprochen, die für die deutsche Asyl- und Einwanderungspolitik von Bedeutung sind. Ich will einige auszugsweise nennen. Wir werden in das Aufenthaltsgesetz wieder das Ziel der Begrenzung der Migration aufnehmen. Wir werden alle freiwilligen Aufnahmeprogramme, zum Beispiel wie nach aus Afghanistan, beenden und keine neuen Programme auflegen.
Das ist gerade für die Ortskräfte aus Afghanistan natürlich bitter, die damals, also Deutschland dort vor Ort geholfen haben, ja, also ob sie für deutsche Soldaten gekocht haben oder sonst noch was, sich damit zum Feind der Taliban gemacht haben und immer das Versprechen galt, wir holen euch mit da raus. Dann haben die Taliban das Land überrannt und die Ortskräfte wurden zurückgelassen, also diese Programme, diese freiwilligen Aufnahmeprogramme, die waren liefen viel zu schlecht, viel zu schleppend, darüber gab es viele Berichte, viel Kritik, ja, kann ich gar nicht hier alles wiedergeben, aber das ist sehr interessant, sollte man sich mal angucken. Und natürlich auch ein schlechtes Zeichen in die Welt, dass solche freiwilligen Programme da jetzt gekürzt werden.
Wir werden den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte aussetzen und wir werden eine umfassende...
Auch das, den Familienauszug für subsidiär Schutzberechtigte auszusetzen, bedeutet für beispielsweise geflohene Ukrainer oder Syrer, ist eine bittere Pille, denn das setzt am völlig falschen Ende an. Die Familien, die danach kommen, sind erstens ja sicherheitsüberprüft und zweitens ist es so, dass kriminologisch erforscht und bewiesen ist, Isolation, also jemand, typischerweise ist es ja so, junge Männer fliehen in andere Länder, kommen dann da an und dann gibt es eben nicht die Möglichkeit, die Tochter, die Frau, was auch immer nachzuholen. Und das, ja, diese Isolierung fördert Radikalisierung, wenn man in einem Familiennachzug sicherheitsgeprüft nochmal, ja, ermöglichen würde, würde das eben Radikalisierung vorbeugen und dagegen schützen und Integration fördern, ja. Denn es ist meistens eben diese Isolierung, isoliert in einem Land zu sein und eben dieses Versprechen, einer flieht und guckt dann, dass die Familie nachkommt, nicht hinzukriegen, was die Leute radikalisiert, entsprechend diesen Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte auszusetzen, eine sehr bittere Pille und am völlig falschen Ende angesetzt.
Rückkehroffensive einleiten, unter anderem soll die Bundespolizei die Kompetenz erhalten, ausreisepflichtige Ausländer in Haft zu nehmen oder Ausreisegewahrsam zu beantragen, um deren Abschiebung sicherzustellen. Neben den Fragen der Migration stand bei uns auch die Frage im Raum, wie schaffen wir es, den Wirtschaftsstandort Bundesrepublik Deutschland wieder auf Kurs zu bringen? Wie schaffen wir es?
Auch sinnbildlich für die Asyldebatte in Deutschland. Friedrich Merz, ist es jetzt wichtig, hier Sachen zu erwähnen, die Abschottung bedeuten oder Leute wieder abzuschieben, ja, also weniger rein, mehr raus. Es geht nicht in einer Silbe beispielsweise um Integration.
Es ist wieder ein Potenzialwachstum von mindestens einem, besser 2% in Deutschland zu schaffen. Und dazu werden wir eine ganze Reihe von Vorschlägen machen für die Wirtschaft. Wir wollen ein Industriestandort bleiben. Wir werden
erste ökonomische Analysen und Simulationsmodelle zu den Wirkungen von dem beispielsweise 500 Milliarden Sondervermögen und den zusätzlichen Ausgaben für Verteidigung haben übrigens ergeben, dass das Potenzialwachstum in Deutschland wieder größer wird, weil diese Infrastrukturinvestitionen, aber auch die Verteidigungsinvestitionen neue Produktionskapazitäten schaffen, für mehr Auslastung sorgen, für mehr Einkommen sorgen, dadurch die deutsche Wirtschaft ankurbeln.
Zum Beispiel die Energiekosten heruntersetzen. Ein erster Schritt wird sein, um etwa 5 Cent pro Kilowattstunde. Wir werden auch vernünftige Investitionsanreize schaffen. Wir werden
die Einigung zu den Strompreisen, die kann man lobend hervorwählen. Es ist die Stromsteuer, die aufs europäische Minimum gesenkt wird. Die Netzentgelte werden halbiert. Erstmal im ersten Schritt halbiert, zukünftig gedeckelt. Wie das passieren soll, muss man dann nochmal schauen. Wahrscheinlich über höhere Zuschüsse aus dem Haushalt an die Netzbetreiber. Aber das ist sowohl für Verbraucher eine Entlastung als auch für die Industrie und befördert natürlich die Elektrifizierung der Wirtschaft und hat damit auch Klimaschutzvorteile.
Über Details in den Koalitionsgesprächen noch zu sprechen haben. Und wir werden in eine Unternehmenssteuerreform einsteigen. Wir setzen uns auch ehrgeizige Ziele bei Forschung und Entwicklung. So haben wir gemeinsam verabredet, dass wir den ersten Kernfusionsreaktor der Welt gerne in Deutschland sehen würden.
Ja, hätte man gerne, würde man gerne sehen, Zukunftsmusik.
Wir sind in der Finanzpolitik große Schritte weitergekommen. Wir werden das bisherige Bürgergeldsystem neu gestalten, hin zu einer Grundsicherung für Arbeitssuchende. Für die Menschen, die arbeiten können, soll der Vermittlungsvorrang gelten. Diese Menschen sollen schnellstmöglich wieder in Arbeit gebracht werden. Für Menschen, die arbeiten können und wiederholt zumutbare Arbeit verweigern, wird ein vollständiger Leistungsentzug vorgenommen.
Und zwar dauerhaft. Ja, das ist eine massive Verschärfung im Bürgergeld, beziehungsweise dann eine Abschaffung des Bürgergelds, Einführung einer neuen Grundsicherung. Dieser Totalentzug für Totalverweigerer setzt alle unter Druck. Mal gucken, ob das Bundesverfassungsgericht da reingrätscht. Eigentlich widerspricht das der letzten Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht. Da habe ich eine Grenze gesetzt für das Ausmaß, in dem das Existenzminimum sanktioniert werden kann. Dazu kommt die Tatsache, dass dieser Vermittlungsvorrang jetzt wieder so in den Vordergrund gestellt wird. Das ist schön, vielleicht die Arbeitsstatistik, indem man Leute schnellstmöglich wieder irgendwohin vermittelt. Aber nachhaltig löst das die Probleme am Arbeitsmarkt natürlich nicht. Da wären Weiterbildungen und Umschulungen viel sinnvoller. Das hat man mit dem Bürgergeld eigentlich anders machen wollen. Deswegen war auch der Ampelbeschluss zum Bürgergeld deutlich, deutlich progressiver und fortschrittlicher als das, was jetzt in diesem neuen Knallhart-Regime unter der GroKo geschieht. Ganz offensichtlich hat sich da die Union gegenüber der SPD durchgesetzt.
Wir haben uns über das Thema Wochenarbeitszeit ausführlich unterhalten. Wir werden im Einklang mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie die Möglichkeit einer wöchentlichen statt einer täglichen Höchstarbeitszeit im Arbeitszeitgesetz schaffen. Und wir werden Überstundenzuschläge steuerfrei stellen, die über die tariflich vereinbarte bzw. an Tarifverträgen orientierte Vollzeitarbeit hinausgehen. Last but not least, Sie wissen, dass das immer ein Thema auch im Hinblick auf die Alterssicherungssysteme ist. Wir wollen die Aktivrente einführen. Wir wollen dafür sorgen, dass Ältere, die das gesetzliche Renteneintrittsalter erreicht haben, auch noch einen Anreiz bekommen, im Arbeitsmarkt zu bleiben mit einer steuerfreien monatlichen Pauschale von 2.000 Euro, also einer Verdopplung des Grundfreibetrages. Das sind nur einige der Maßnahmen.
Das klingt jetzt vielleicht erstmal gut, ja, in dem Sinne, als dass man sagen kann, es ist ja nur ein Anreiz für diejenigen, die länger arbeiten wollen, dann netto deutlich mehr zu haben. Aber erstens ist der Anreiz vor allem bei denjenigen groß, die schlechte Renten haben, weil man das Rentenniveau, das Umlagesystem durch schlechte Löhne, durch einen großen Niedriglohnsektor erstmal geschwächt hat. Das heißt, Leute, die jahrelang zu wenig verdient haben, deswegen zu wenig in die Rentenkasse eingezahlt haben und denen jetzt Altersarmut droht, die können sich jetzt, indem sie sich über ihr Renteneintrittsalter hinaus nochmal weiter krumm machen, eben die Rente aufbessern und da ein paar Steuern sparen. Also der Anreiz wirkt nur, weil, oder insbesondere bei denen, die eigentlich vom System erstmal geprellt wurden. Und zweitens ist ja ein Eingeständnis, dass man die Demografie, Alterung der Gesellschaft unterschätzt hat, dass man nicht dafür gesorgt hat, dass es genug Produktivität und genug Innovationen gibt, sodass man auch mit weniger Erwerbstätigen mehr Rentner durchfinanzieren kann. Insofern hinter dieser Aktivrente stehen schon mehrere Eingeständnisse. Außerdem soll es geben eine Frühstartrente, das ist sowas wie eine Aktienrente, ein Zuschuss für die private kapitalgedeckte Altersvorsorge, bei denen schon Kinder und Jugendliche, wenn sie denn ein solches Vorsorgedepot bekommen, unterstützt werden sollen.
Die wir besprochen haben, diese Maßnahmen tragen.
Das ist auch stereotypisch für BlackRock März, denn damit werden natürlich schon junge Leute an den Kapitalmarkt hineingeführt.
Unsere gemeinsame Handschrift, Lars Klingbeil und Saskia Esken werden gleich noch aus der Sicht der Sozialdemokraten vortragen und Markus Söder aus der Sicht der CSU. Aber gehen Sie davon aus, dass alles das, was wir hier vortragen, gemeinsam so beschlossen haben. Ich werde auf der Basis dieses Sondierungspapiers meiner Partei, der CDU, am Montag und der Bundestagsfraktion der CDU-CSU ebenfalls am Montag empfehlen, auf dieser Basis Koalitionsgespräche mit den Sozialdemokraten zu beginnen. Herzlichen Dank.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Unser Land steht vor enormen Herausforderungen. Es ist Krieg mitten in Europa. Bewährte internationale Bündnisse stehen unter großem Druck und wir haben uns vorgenommen, unser Land auf Vordermann zu bringen, das Leben der Menschen in unserem Land einfacher und sicherer zu gestalten. Es ist die Ausgangslage, in der wir Gespräche geführt haben, knapp 2 Wochen nach der Bundestagswahl. Und in dieser Herausforderung sagen wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sehr klar, wir stehen zu der Verantwortung, die wir für unser Land tragen. Wir handeln für ein starkes Deutschland und wir verhandeln für die Menschen in unserem Land. Das ist die Rolle, das ist die Aufgabe der Sozialdemokratie. Und diese Aufgabe haben wir in den letzten Tagen wahrgenommen. Wir tragen Verantwortung für diejenigen, die sich jeden Tag anstrengen, egal ob im Job, in der Familie, im Verein oder in der Nachbarschaft. Diejenigen, die sich abrackern, die sich anstrengen und trotzdem gerade das Gefühl haben, es reicht alles nicht, für die wollen wir gute Lösungen und eine gute Politik machen. Das waren konstruktive Gespräche, konstruktive Sondierungsgespräche, die wir in dieser Woche mit CDU und CSU geführt haben. Und ich will das für mich hier einmal sehr klar sagen, wenn wir kurz nach der Bundestagswahl mit CDU, CSU und SPD trotz sehr unterschiedlicher Grundsätze, Standpunkte, Meinung und auch unterschiedlicher Charaktere, wenn wir es schaffen, uns in so fundamentalen, wichtigen Fragen der deutschen, nationalen, europäischen und internationalen Politik zu einigen, wenn wir es schaffen, gemeinsam Brücken zu bauen, dann kann das auch anderswo in diesem Land gelingen. Und ich finde wirklich, uns ist ein erster wichtiger Schritt jetzt mit diesem Sondierungspapier gelungen. Wir haben ein starkes Finanzpaket als Grundlage geschaffen, um unser Land gemeinsam nach vorne zu bringen. 500 Milliarden Investitionen in die Sanierung von Brücken, von Autobahnen, von Schienen, Krankenhäusern und Schulen, 100 Milliarden davon gezielt für die Länder und die Kommunen. Wir haben eine Reform der Schuldenbremse für die nächste Legislatur verabredet und wir haben Ausnahmen für die Verteidigung von der Schuldenbremse beschlossen, um unser Land und die Bundeswehr zu gestalten. Wir investieren in die Infrastruktur und in unsere Sicherheit wahrscheinlich so massiv wie noch nie zuvor. Und für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten war wichtig, dass wir das nicht zulasten anderer wichtiger Bereiche unseres Miteinanders in diesem Land tun.
Also diese Koalition aus Schwarz-Rot, ja, hatten wir in der Vergangenheit sehr häufig. Und man muss auch einfach nochmal zum Kontext dazu erwähnen, das sind auch diejenigen, die erstmal maßgeblich zu verantworten hatten, dass die Infrastruktur kaputt gespart wurde. Insofern sich jetzt dafür zu lobpudeln, dass man ja so viel investiert wie noch nie. Ja, man hat auch selbst dafür gesorgt, dass das jetzt geschehen muss.
Wir haben uns vorgenommen, in Deutschland einen neuen Aufschwung zu entfachen, einen Aufschwung, der unser Land stärker, sicherer und lebenswerter macht, als das heute bereits der Fall ist. Wirtschaftspolitisch ist für uns wichtig, dass Made in Germany wieder strahlt. Wir wollen mit Investitionen dafür sorgen, dass die Erfolgsgeschichte unseres Landes weitergeht und stärker wird. Wir wollen Arbeitsplätze sichern. Wir tun das durch einen Industriestrompreis. Wir tun das durch eine Kaufförderung für Elektromobilität und...
Interessant ist, dass er das Wort Industriestrompreis benutzt. Das findet man im Sondierungspapier nicht. Da findet man eine Deckelung der Netzentgelte. Eine Deckelung der Netzentgelte ist aber nur ein Teil des Strompreises. Der Industriestrompreis sollte eigentlich vorsehen, dass der Industriestrompreis für insgesamt, ja, im Verhältnis zum Börsenkurs für Strom gedeckelt wird. Also da kann es sein, dass die Details in den Koalitionsverhandlungen nochmal andere werden, andere Ergebnisse zutage fördern, als das, was wir bis jetzt aus dem Sondierungspapier lesen können.
indem wir Investitionsanreize für die Unternehmen, die hier in Deutschland, hier in die Arbeitsplätze und die Sicherheit von Arbeitsplätzen investieren.
Das wird auch interessant, ja. Also im Papier steht, dass man einsteigt in eine Unternehmenssteuerreform, hat Friedrich Merz ja eben auch gesagt. Die Union wollte die Unternehmenssteuern pauschal senken. Die SPD wollte eine Investitionsprämie. Das, was Klingbeil jetzt sagt, klingt eher nach Investitionsprämie. Mal schauen, was da am Ende rauskommt. Immerhin und gut, ja, kann man sagen. Es gibt, anders als die Union gefordert hat während des Wahlkampfes, keine Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Der hätte vor allem fast ausschließlich die oberen 10% und dann nochmal besonders konzentriert in der Spitze die oberen 5% und die oberen 1% steuerlich entlastet, wären den anderen vorbeigegangen. Jetzt gibt es aber ein wichtiges Detail, was man dazu wissen muss. Und zwar klagt ja die FDP vor dem Verfassungsgericht gegen den Solidaritätszuschlag. Für den Fall, dass die FDP mit der Klage erfolgreich ist, sollten SPD und Union schon jetzt in den Koalitionsgesprächen vereinbaren, dass man den Soli dann nicht einfach also streichen lässt. Ja, sonst wäre das ein ziemliches Hintertürchen. Sondern, dass man den eben, also Soli weg, aber dafür schlägt man quasi das, was wegfällt, im Einkommenssteuertarif auf. Also Spitzensteuersatz und vor allem den reichen Steuersatz dann anzuheben.
Eine starke Wirtschaft braucht starke Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und deswegen sind wir auch sehr klar gewesen, dass im Sondierungspapier 15 Euro Mindestlohn und stabile Renten drinstehen müssen. Wir haben uns geeint darauf.
15 Euro Mindestlohn klingt gut, eindeutig SPD-Handschrift, aber, auch hier steckt der Teufel im Detail, denn die Originalformulierung lautet nicht, wir heben den Mindestlohn per Gesetz auf 15 Euro an, so wie die Ampel es gemacht hat, sondern wir machen der Mindestlohnkommission neue Vorgaben, und zwar, dass die Mindestlohnkommission dann in Zukunft in Gesamtabwägung neben der allgemeinen Lohnentwicklung auch eben das Ziel von 60% des Bruttomedianlohns sich daran orientieren soll. Das kommt aus der europäischen Mindestlohnrichtlinie, die sagt, die Mindestlöhne in den Ländern müssen armutsfest sein. Armutsfest ist 60% des Bruttomedianlohns, das ist der international gängige Standard dafür. Hatten wir ja eben schon mal hier im Briefing. Und dann heißt es, auf diesem Weg sei ein Mindestlohn von 15 Euro für 2026 erreichbar. Die 15 Euro bräuchte es aber schon in diesem Jahr, um der Richtlinie zu entsprechen, nicht erst im nächsten Jahr. Und ist erreichbar, kann natürlich auch bedeuten, es werden nur 14,25 Euro, ja, weil die Mindestlohnkommission das so beschließt. Und dann war er zwar erreichbar, aber wurde tatsächlich nicht erreicht. Und diese Formulierung, ja, die klingt erstmal, also die hat ein gefährliches Hintertürchen, und die Vereinbarung klingt erstmal besser, als sie tatsächlich am Ende sein könnte.
Darauf, dass wir die Tariftreue in diesem Land auf den Weg bringen wollen durch ein Tariftreuegesetz.
Das ist gut, bedeutet, wenn jemand öffentliche Aufträge bekommt, muss er Tariflöhne zahlen. Das ist eine Stärkung der Gewerkschaften, wollte die Ampel schon machen, hat sie nicht hinbekommen. Gut.
Und das, was wir im Wahlkampf versprochen haben, dass wir eine Einkommenssteuerreform für die breite Mehrheit in der Bevölkerung auf den Weg bringen, um dafür zu sorgen, dass Menschen, die fleißig sind in unserem Land, mehr Geld in der Tasche haben. Das haben wir gemeinsam verabredet und halten damit unsere Versprechen.
Jetzt ist natürlich die Frage, was meinen Sie mit breite Mehrheit? Ja, also da müssen wir mal ganz genau hingucken, welche Einkommenssteuerreform es dann da geben wird.
Wir sind der Überzeugung, Leistung muss sich lohnen. Das ist ein wichtiges Signal für viele Millionen Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in unserem Land. Wir wollen, dass Menschen aus der Arbeitslosigkeit herauskommen, und wer Qualifizierung braucht, der wird sie bekommen. Wer arbeitet und nicht über die Runden kommt, der braucht weiterhin Unterstützung. Allerdings ist auch klar, wer sich komplett verweigert, der kann nicht auf die gleiche Unterstützung setzen. Das ist fair und gerecht. Deutschland ist ein Einwanderungsland, und dazu bekennen wir uns im Sondierungspapier. Unser Land ist vielfältig, es ist stark durch diese Vielfalt. Es sind 21 Millionen Menschen in unserem Land mit familiärer Einwanderungsgeschichte. In der jungen Generation sind es 40%. Fast jeder zweite junge Mensch in unserem Land hat eine Einwanderungsgeschichte. Es ist unser Ziel, dass alle Menschen in unserem Land gleich an Würde, gleich an Chancen, frei von Diskriminierung und Rassismus leben können, dass sie hier in Deutschland ihre Träume verwirklichen können, egal welchen Nachnamen sie haben oder welche Herkunft ihre Großeltern haben. Wir sorgen dafür, dass gezielt Fachkräfte zu uns kommen. Wir beschleunigen die Anerkennung und die Prozesse. Das alles muss leichter gehen. Und wer zu uns kommt, wer hier arbeitet und wer seinen Beitrag dafür leistet, dass unser Land vorankommt, der muss auch dazugehören und sich hier heimisch fühlen. Deswegen ist klar verabredet, dass wir die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts beibehalten werden. Für uns gilt in der Migration...
Da hat sich eindeutig die SPD durchgesetzt bei diesem Punkt.
Migrationspolitik, ein doppelter Satz. Migrationsgeschichten und die Erfolgsgeschichten gelungener Integration müssen rauf und die irreguläre Migration muss runter. Für beides sehr...
Na, endlich wird mal über Integration gesprochen.
Setzen wir den Rahmen mit diesem Sondierungspapier. Recht, Ordnung und Menschlichkeit, das ist die Richtschnur unseres Handelns. Der Staat muss die Kontrolle haben und die Regeln durchsetzen. Und sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich das am Ende noch anmerken. Heute ist Internationaler Frauentag. Natürlich hat auch dieses Thema eine Rolle gespielt bei den Sondierungen. Sie werden sehen im Sondierungspapier, dass die Mütterrente verabredet ist, dass wir uns unterhalten haben über die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen, dass wir die Vereinbarkeit stärken wollen. Aber ich will das hier persönlich anmerken. Wir wissen, dass Frauen immer noch strukturell benachteiligt sind, dass sie nicht die gleichen Chancen haben wie Männer überall auf der Welt, aber auch hier in Deutschland. Das ist extrem ungerecht und das ist eine Aufgabe, die vor uns liegt.
Wichtiger Punkt.
Aber am Ende will ich auch einen persönlichen Dank hier sagen an Saskia Esken, an Anke Rehlinger, an Manuela Schwesig und Bärbel Baas, die als starke Verhandlerin auf Seiten der SPD dafür gesorgt haben, dass wir gut vorangekommen sind in den letzten Tagen und vieles Gutes geschaffen haben. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind mit dem Sondierungspapier große Schritte vorangekommen. Wir sind aber noch nicht am Ende, noch lange nicht am Ende. Wir haben gezeigt in den letzten Tagen durch die Vertraulichkeit, die Ernsthaftigkeit und auch die Weite der Gespräche, die wir geführt haben, dass wir uns verabredet haben, große Fragen in diesem Land zu klären. Ich finde, das ist einem ersten Schritt gelungen. Und deswegen werden auch wir der Sozialdemokratie in den Gremiensitzungen vorschlagen, dass wir jetzt Koalitionsverhandlungen mit CDU, CSU aufnehmen. Vielen Dank.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, meine sehr geehrten Damen und Herren. Unsere Welt ist in Unruhe. Wir stehen vor großen Umbrüchen. Eigentlich stehen wir inmitten großer Umbrüche. Und auch in Deutschland sind die Menschen auf der Grundlage dieser Krisen, dieser Umbrüche in großer Sorge. Sie fragen sich, wie es für Sie persönlich, wie es für Ihre Kinder, wie es eben auch für unser Land weitergeht. Und all diese Menschen schauen nach dem Bruch der Regierung und der Wahl des neuen Bundestags auf die beiden Volksparteien CDU, CSU und SPD. Und sie wünschen sich und sie erwarten, und zwar zu Recht, dass wir uns nach dem kurzen und harten Wahlkampf, den wir zusammen hatten, der die Unterschiede noch mal sehr deutlich gemacht hat, dass wir uns als demokratische Mitte jetzt zusammensetzen und gemeinsam nach Lösungen für die dringenden Probleme dieses Landes suchen. Und das haben wir in großer Ernsthaftigkeit getan. Wir haben ausgelotet, ob und wie uns eine gute und vertrauensvolle, am Wohle des Landes und seiner Menschen orientierte Zusammenarbeit gelingen könnte. Und wir haben mit den Vereinbarungen zur Schuldenbremse und dem Sondervermögen für die Infrastruktur eine wichtige Grundlage dafür gelegt und deswegen auch vor die Klammer gezogen, in unserem Land einen neuen Aufbruch, neuen Wohlstand, neue Stabilität und neuen Zusammenhalt zu ermöglichen. Auch, ja, auch unsere Sicherheit souverän und stark zu organisieren. Und ich möchte besonders hervorheben, es ist schon vieles gesagt, die seit Jahren brachliegenden notwendigen Investitionen in die Infrastruktur, also in Brücken, in Schienen, digitale Netze, aber vor allem auch in Bildung, Betreuung, Gesundheit. Dieses Investitionspaket ist wirklich eine Grundlage dafür, dass dieses Land wieder einen Aufbruch erlebt. Einen großen Schwerpunkt haben wir bei den Alltagsthemen der Menschen und nicht zuletzt bei den Familien gelegt. Wir wollen die...
Also ein wichtiges Thema, was für den Alltag der Familien wichtig gewesen wäre, wäre beispielsweise die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel zu senken, wie die SPD im Wahlkampf versprochen hat. Das hat sie nicht durchsetzen können. Das ist einer der großen Punkte, die fehlen.
Die niedrigen Einkommen stärken durch einen höheren Mindestlohn von 15 Euro, durch die Stärkung der Tariftreue. Auch da profitieren insbesondere die niedrigen Einkommen. Und die haben in Deutschland wirklich unsere Unterstützung verdient. Und wir wissen alle ganz genau, am heutigen Frauentag, Frauen sind insbesondere von niedrigen Einkommen betroffen. Nicht nur durch Teilzeit, aber eben auch durch Teilzeit. Und deswegen haben wir uns auch vereinbart, dass verlässliche Kitas, verlässliche Schulen, verlässliche Pflege, Tagespflegeangebote eben es auch möglich machen sollen, dass Frauen stärker in die Erwerbstätigkeit gehen. Und wir haben auch einen Bonus durch Arbeitgeber steuerfrei vorzustellen, der eben dieses Aufstocken in Richtung Vollzeit nach vorne bringen will. Wir wollen durch die Verlängerung der Mietpreisbremse und die Stärkung des Wohnungsbaus, aber auch das Leben der Menschen bezahlbarer machen, einfacher sowieso.
Die Verlängerung der Mietpreisbremse war sehr wichtig. Da hat sich die SPD durchgesetzt. Sie wären nämlich 25 ausgelaufen. Allerdings steckt auch hier der Teufel im Detail, denn, also da steht nur drin, dass sie zunächst um 2 Jahre verlängert wird. Nicht, dass sie über die ganze Legislatur verlängert wird. Und es kommt auch darauf die Details ja an, denn, also, im Moment gibt es ja diverse Ausnahmen. Über Möbelpauschalen kann man die Mietpreisbremse aushebeln. Über Pseudosanierungen kann man sie aushebeln. Für Wohnungen, die nach 2014 errichtet wurden, greift die Mietpreisbremse überhaupt nicht. Da kommt es darauf an, das steht nicht im Sondierungspapier, dass man in Koalitionsverhandlungen auch diese Details nachschärft.
Wenn wir von Bürokratieabbau sprechen, dann geht es nicht alleine um die Unternehmen, sondern dann geht es eben auch um Menschen, die jeden Tag arbeiten und die die Leistungen des Staates, die die eigenen Projekte auch voranbringen wollen, ohne dort mit millionenseitigen Anträgen sich herumschlagen zu müssen. Nicht zuletzt senden wir Signale der Stärkung des Aufbruchs an die Wirtschaft, an Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen. Wir wollen die Energiepreise senken, wir wollen Anreize für Investitionen schaffen und wir wollen Steuern reduzieren. Und in dem Zusammenhang freut es mich besonders, dass es uns gelungen ist, eine Branche zu stärken, die für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft eine wirklich sehr, sehr hohe Bedeutung hat. Und das ist ein Projekt, das Markus Söder und ich schon mal gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Leider ist es uns in der vergangenen Legislatur von Christian Lindner aus der Hand genommen worden. Es geht um die Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Das ist ein richtiges, wichtiges Signal an eine Branche, die große Bedeutung für unsere Gesellschaft hat.
Also es ist schon spannend, dass die SPD jetzt also sich für diesen Punkt besonders stark macht, für die Gastronomie und das hervorhebt. Von allen Mehrwertsteuersenkungen, die es gibt, ist die Mehrwertsteuersenkung in der Gastro diejenige, die kleine und mittlere Einkommen am wenigsten bringt. Denn Restaurantbesuche sind eher was für Leute mit hohen und höchsten Einkommen. Anders als es beispielsweise beim normalen Supermarkteinkauf ist. Insofern die Mehrwertsteuersenkung da hätte viel mehr für kleine und mittlere Einkommen gebracht als die Mehrwertsteuersenkung in der Gastro. Und die Mehrwertsteuersenkung in der Gastro ist ja damals, als man es gemacht hatte, gar nicht vorgesehen gewesen. In dem Sinne, als dass, also da war damals gar nicht vorgesehen, dass die Preise dadurch reduziert werden, sondern es war als de facto Finanzhilfe gedacht, ja. Die Preise haben sich auch damals nicht gesenkt und in der Gastro, die immer noch krisengebeutelt ist, die 15% weniger Umsatz macht als vor Corona, ist, glaube ich, auch am allerschwierigsten, das wirklich durchzusetzen, dass das für niedrigere Preise sorgt, weil die eben so krisengebeutelt sind. Insofern ist das was, was vielleicht bei den Kunden gar nicht ankommt, sondern nur den Gastronomen helfen könnte.
Ich freue mich sehr, dass wir diese Einigung ausgerechnet heute, am heutigen Frauentag, dem Kampftag für Frauenrechte, erzielen konnten. Gleiche Rechte, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das sollten Selbstverständlichkeiten sein und nicht in Frage gestellt werden, weil die Wirtschaft vielleicht gerade in Schwierigkeiten ist. Im Gegenteil, gleiche Rechte, gleiche Chancen, gleicher Lohn, das sind Grundbedingungen für eine Gesellschaft, die auch wirklich einen Aufbruch sich zutrauen kann. Und es sind keine Selbstverständlichkeiten und deswegen kann ich versprechen, dafür werden wir auch weiterhin kämpfen. Vielen Dank.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute war kein Kampf, aber ein Einigungstag. Das war eine harte Arbeit, aber sie ist geschafft. Die erste Etappe hat sich gelohnt. Nur 2 Wochen nach der Wahl grundlegende, weitreichende Veränderungen in Aussicht zu stellen für unser Land. Ja, nicht einfach. Ja, es waren für alle dicke Brocken dabei, das kann man, glaube ich, sagen. Aber ich glaube, es ist gelungen. Ist man zufrieden? Aus bayerischer Sicht würde ich sagen, passt schon. Es gibt keine Gewinner, keine Verlierer, aber mein Gefühl ist neue Partner. Wir sind eine Verantwortungsgemeinschaft, so haben wir.
Das war übrigens, wie ich fand, ein sehr treffender Satz, ja, denn ganz offensichtlich haben sowohl SPD als auch Union Kröten schlucken müssen.
Uns auch empfunden. Und wir geben eine Antwort sowohl auf das Wahlergebnis.
Aber, also, diese Sondierungsvereinbarung, die Formulierungen da sind so unkonkret, ja, Beispiel Mindestlohn, Beispiel Mietpreisbremse, wenn man die jetzt nicht in den weiteren Koalitionsverhandlungen klar ausdefiniert, ja, dann ist das eine Gefahr für die Regierungsbeziehung, die man danach hat, ja, denn also missverständliche Formulierungen in solchen Verträgen sind toxisch für eine Regierungsbeziehung. Die Ampel ist der wohl beste Beleg dafür.
das ist schon wichtig, als auch eine Botschaft an unser verunsichertes Volk, unsere Wirtschaft, an die Freunde in Europa, aber auch an die Feinde, sowohl die Feinde im Ausland als auch manche, die unsere Demokratie zerstören wollen. Für uns und auch als CSU, das ist ja die dritte Partei in dieser Koalition, einer möglichen Koalition, war natürlich auch das Thema Migration wichtig. Und auch hier nochmal ein Blick ins Kleingedruckte, um die Dimension zu erkennen, wie sich die Partner aufeinander zubewegt haben. Danke auch dafür. Die illegale Migration wird begrenzt, wie noch nie seit 2015. Zurückweisen an der Grenze wird stattfinden. Abschieben von Straftätern, Gefährdern wird vermehrt ganz stark stattfinden. Es werden Flüge nach Afghanistan und Syrien organisiert werden, um abzuschieben. Es werden aber umgekehrt keine Flüge mehr kommen aus Afghanistan nach Deutschland, denn wir werden diese freiwilligen Programme dann beenden.
Um abschieben zu können, muss man aber Deals machen mit den Herkunftsländern. Da darf man dann gespannt sein, ob das einem Bundeskanzler Friedrich Merz vermehrt gelingt. Denn also in Sachen Entwicklungshilfe, in Sachen, was können wir anderen Ländern geben, wird sicherlich ein CDU-Kanzler deutlich geiziger und kniepiger sein, als es ein SPD-Kanzler Olaf Scholz war. Und meistens hängen solche Deals an Vereinbarungen zu Integration, zu Entwicklungshilfe, zu Zusammenarbeit, zu Handelserleichterungen etc. pp.
Das Ziel ist auch ganz klar. Der Familiennachzug wird ausgesetzt, Freiwilligenprogramme beendet und damit wird die illegale Migration, die Migration an der Stelle generell verändert.
Familiennachzug ist übrigens natürlich keine illegale Migration, genauso wie ein Asylantrag zu stellen. Ja, das ist alles legal. Da gibt es Verfahren für. Dieser Begriff illegale Migration und irreguläre Migration wird einfach über alles gestülpt mittlerweile, um so zu tun, als wäre alles illegal, illegitim, nicht rechtsmäßig. Und das ist natürlich ein rhetorischer Trick in der Debatte, auf den man nicht reinfallen sollte.
Staatsbürgerschaftsrecht. Will ich nur ergänzen, prüfen wir, ob gerade Leute, die eine doppelte Staatsbürgerschaft besitzen, die aber Terrorunterstützer sind, Antisemiten oder Extremisten, dass diese Staatsbürgerschaft entzogen werden kann. Und die Bezahlkarte, das ist ganz wichtig, muss überall in Deutschland gelten, aber wichtig auch, die Umgehung dieser Bezahlkartenidee werden wir gemeinsam unterbinden. Und was ich auch wichtig finde, dass man bei der Migration nicht nur die restriktive Seite hat, sondern auch die positive. Wir werden die Sprachkitas wieder etablieren. Für die Wirtschaft, ich glaube, da bin ich mit allen einig, das kann tatsächlich ein Konjunkturprogramm sein für unsere Wirtschaft. Das kann einen neuen Aufschwung generieren. Unternehmenssteuerreform, was mich besonders freut, die Gastronomie, 7%. Sie wissen, da habe ich mich immer sehr dafür eingesetzt. Die Rücknahme der Belastung beim Agrardiesel, ein wichtiges Signal an die Landwirtschaft.
Die Pendlerpauschale soll auch noch angehoben werden, steht im Papier.
Stunden im tariflichen Bereich steuerfrei und wichtig, die Pendlerpauschale soll erhöht werden, was für viele Menschen im ländlichen Raum in ganz Deutschland ein wichtiges Signal ist. Wir werden bei Energiepreisen massive Senkungen Energiepreise haben. Stromsteuer, Netzentgelte und auch das Modell für energieintensive Branchen, Auto, Chemie, Maschinenbau und anderen, eine eigene Idee haben, wie wir den Strompreis zusätzlich nach unten bringen. Wir werden eine große...
Das könnte eben auf also eine Mischung aus diesem Strompreiskompensation sein, die es heute schon gibt, und dem Vorschlag der SPD, einen Industriestrompreis zu machen. Mal gucken, was sie da genau machen. Interessant ist auch die Kraftwerksstrategie, die Ampel ja schon mal beschlossen hatte, also Gaskraftwerke zu bauen, neue, die H2-ready sind, also auf Wasserstoff, auf grünen Wasserstoff irgendwann umgestellt werden können, um gegen Dunkelflauten und steigende Strompreise zu sein. Die sollen gebaut werden. Die sollen allerdings nicht nur eingesetzt werden, um Versorgungsengpässe, also Dunkelflauten, zu kompensieren, sondern um den Strompreis zu reduzieren. Also wahrscheinlich werden diese Gaskraftwerke dann dauerhaft laufen. Das ist für die deutsche Klimaschutzbilanz jetzt nicht das beste Signal.
Großes Programm für die Stärkung der Gaskraft und Gaskraftwerke in Deutschland haben, die Netze stärker tüchtigen, Stromnetze, Wasserstoffnetz, auch in die industriellen Bereiche des Südens, voranbringen. Das Bürgergeld, so wie wir es bislang gekannt haben, wird grundlegend reformiert, nicht nur vom Namen, sondern, und ich weiß, das ist dem einen oder anderen nicht leicht gefallen, aber trotzdem danke dann für dieses gemeinsame Entwickeln, hat es Sanktionen, wer arbeiten könnte, aber sich nachhaltig verweigert, kann sogar bis auf null das Ganze zurückgeführt werden. Wir werden haben für die Länder eine sehr starke Entwicklung dabei. Nicht nur das Paket, wofür ich mich ausdrücklich bei den Bundespolitikern bedanke. Das Paket, das in der Grundgesetzänderung drin ist, mit dem Geld für die Länder, der Verschuldensmöglichkeit. Es wird einen eigenen Zukunftspakt, den wir auf den Weg bringen, mit Ländern und Kommunen über Aufgaben zu reden, wie die Aufgaben verteilt sind und die Aufgabenkritik und eine mögliche Entlastung zu diskutieren. Und für den Osten wichtig, aber auch für...
Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Also Zukunftspakt, Bund, Länder, Kommunen, gegebenenfalls Aufgaben von den Kommunen wegzuholen auf die Ebenen darüber. Ich nenne mal als Beispiel, im Moment bezahlen ja die Kommunen die Aufnahme von Geflüchteten und die Kosten der Unterkunft bei Arbeitslosen. Das ist eigentlich was, wo die Kommunen nichts für können, wo sie keine Kontrolle drüber haben, weil Geflüchtete bekommen sie häufig zugeteilt, ja, und für die Arbeitslosigkeit ist auch eher Länder oder der Bund verantwortlich für die gesamtwirtschaftliche Lage. Also sowas nach oben auf die höheren Ebenen zu verlagern, um Geldspielräume freizuschaffen bei den Kommunen, wäre sehr sinnvoll. Schade, dass in dieser Formulierung fehlt, eine Altschuldenlösung für die Kommunen zu finden, denn die ist ja unter der Ampel gescheitert, auch an Markus Söder im Bundesrat. Jetzt hat man 100 Milliarden Euro für Länder und Kommunen und diese Reform der Schuldenbremse als Verhandlungsmasse auf dem Tisch. Jetzt sollte man auch erwirken, dass die Länder sich zur Hälfte an dieser Altschuldenübernahme für überschuldete Kommunen beteiligen.
Bayern die Verkehrsverbindungen nach Polen und Tschechien stärker und zügiger ausbauen. Und ja, zum Schluss, uns freut als CSU sehr, dass die Mütterrente kommt. Das ist, will ich ausdrücklich mich bedanken dafür. Es ist tatsächlich eine Form der Gerechtigkeit, die wir gemeinsam tragen. Und dass auch ein Fusionsreaktor in Deutschland als Ziel auf den Weg kommt für die Kernfusion, ist ein Zeichen für eine große Technologieoffensive, die wir starten. Mein Fazit, da ist echt was geschafft worden. Für uns alle, aber auch für meine Partei oder für mein Bundesland. Jetzt sind wir vor der nächsten Etappe. Alles ist klar, das kommt die nächste Etappe. Es sind zwei wichtige Etappen jetzt vor uns, der Koalitionsvertrag und natürlich das Thema Grundgesetzänderung, wo wir werben dafür, dass wir das gut gemeinsam auf den Weg bringen. Ich, wie gesagt, will mich bedanken. Es gibt bei solchen Verhandlungen keinen Jubel, aber eine vertrauensvolle Basis für mehr. Es macht Lust auf mehr. Das kann ich ausdrücklich sagen. Ich habe auch schon einige erlebt. Und vor allem auch, dass keine Durchstechereien stattgefunden haben, zu Ihrem Leidwesen, Sie verzeihen uns das, aber ist auch eine Basis für neues Vertrauen. Und vielleicht kann am Ende damit in Deutschland eine neue Kraft für Wirtschaft, aber auch für Demokratie entstehen. Denn das ist schon unser Ziel, die demokratische Mitte zu stärken.
Ja, also den Durchstechereien hat natürlich recht, das war unter der Ampel anders. Was die Grünen zu diesem Sondierungsergebnis sagen, die müssen ja jetzt insbesondere diesem Finanzierungspaket zustimmen, hören wir uns auch mal an.
Dass die kleine Koalition sich entschieden hat, die Methode der großen Koalition anzuwenden, also kein Problem zu lösen, alles mit Geld zuzuschütten, die Wahlversprechen aneinander zu reihen, keinerlei strukturelle Reformen anzugehen, das ist Gift für unser Land. Das hatten wir, das hat in diesen Stillstand geführt, den wir teuer heute bezahlen. Und jetzt sehen wir, dass die Kleiko das Gleiche machen möchte wie die GroKo. Und das ist das, was uns weiter wegbringt von jeglicher Zustimmung zu dem, was ja unsere Zustimmung erfordert. Wir sehen, dass es in dem Papier auch Richtung Wirtschaft keinerlei innovative oder neue Ansätze gibt. Es ist zum Beispiel bei dem Thema Bürokratie nur generell gefaselt von einem neuen Bürokratieabbaugesetz. Nichts Konkretes, da ist nichts.
Also wenn man hier stoppen würde bei dem Statement und man hätte quasi kein Bild dazu und die Stimme würde verzerrt, wüsste man jetzt nicht, ist das ein Statement von der FDP oder von den Grünen?
Drin, was wirklich in die Zukunft unserer Wirtschaft weisen kann. Beschleunigung kommt gar nicht wirklich vor. Das ist das, was unser Land nicht weiter braucht, sondern genau den Stillstand, den die GroKo schon jahrelang praktiziert hatte. Wirklich enttäuschenderweise ist zum Thema Europa außer warmen Worten nichts drinnen. gerade in dieser extrem schwierigen, herausfordernden Situation für Europa ist kein Wort dazu drin, was diese Koalition vorhat, um Europa zu stärken. Da steht nur drin, man möchte Europa an sich gerne voranbringen. Das ist in diesen Zeiten wirklich nicht ausreichend genug, wo wir genau wissen, welche großen Herausforderungen uns Trump, Putin in diesen Zeiten stellen. Und um es ganz deutlich zu sagen, wir halten es für unverantwortlich, dass die schwierige europäische Lage missbraucht wird, um Wahlkampfversprechen zu finanzieren. Wir sehen, dass es offensichtlich 500 Milliarden nicht für zusätzliche Infrastrukturprojekte geben soll, sondern für Wahlversprechen, Mütterrente, Pendlerpauschale. Die Liste ist lang. Da bleibt dann nichts mehr für die Infrastruktur. Und deswegen ist offensichtlich auch in den letzten Tagen wieder und wieder die Zusätzlichkeit dieser Gelder zurückgewiesen worden. Ich sag mal, in den kühnsten Träumen haben wir nie vorgesehen, eine Schuldenbremsenreform zu machen, um Wahlversprechen nur zu finanzieren, sondern um unser Land voranzubringen. Es ist unglaublich, dass es nur neues Geld für alte Schläuche geben soll. Keinerlei strukturelle Reform, die unser Land braucht. Das hat uns heute ein Stück weiter weggebracht von einer Zustimmung.
Ja, also eine Fundamentalkritik an diesen Einigungen. Sind wir mal ehrlich, das ist also populistische Wahlkampfgetöse, ne? Denn da sind natürlich viele Änderungen drin und allein die 500 Milliarden für die Infrastruktur, ja, sind ein solcher Fortschritt. Da ist man als Grüne wahrscheinlich neidisch, dass man das bei Christian Lindner jetzt nicht durchbekommen hat und deswegen schießt man so dagegen. Man kann ja auf Details eingehen, aber jetzt zu sagen, 500 Milliarden würden irgendwie für die Mütterrente und für die Pendlerpauschale draufgehen, ist natürlich an der Sachlage vorbei. Bei den Grünen haben sich ja Robert Habeck und auch Annalena Baerbock haben bereits angekündigt, sich eher zurückzuziehen. Deswegen da sind jetzt Franziska Brandner und Felix Banaschak gerade die starken, die prägenden Personen neben den Fraktionsspitzen Dröge und Hasselmann. Mal schauen, ja, was die da jetzt rausverhandelt bekommen mit diesem Ansatz. Wir machen jetzt in der Öffentlichkeit erstmal knallhart dagegen. Weiß ich nicht, ob man da was hinbekommt, denn es wäre ja tatsächlich viel Potenzial in dieser Lage, da vor allem für den Klimaschutz zum Beispiel noch einiges rauszuholen. Wenn man dann aber nur sagt, oh, die machen zu viele Schulden für alte Infrastruktur und Pendlerpauschale und Mütterrente finden wir blöd, das sind jetzt Wahlkampfversprechen, das ist, also das könnte auch die FDP sagen, ja, das könnte auch Veronika Grimm sagen. Damit kriegt man, glaube ich, nicht hin, also wirklich progressive Klimaschutzprojekte da rein zu verhandeln. Da hätte man irgendwie eine andere Argumentationslinie gebraucht. Wir sind mal gespannt, was da jetzt geschieht. In den nächsten Tagen kommt da sicherlich Bewegung rein. Spätestens, wenn darüber ja im Bundestag debattiert wird. Mal sehen, wie die Grünen sich dann da positionieren. Blicken wir derweil noch auf ein paar andere Nachrichten aus der Welt. Zum Beispiel gibt es in Kanada was Interessantes. Und zwar hat ja Justin Trudeau angekündigt, sich zurückzuziehen von der Parteispitze und eben auch von seinem Premierministeramt. Nachfolger wird der ehemalige Zentralbankchef und damit ein Finanz- und Wirtschaftsexperte Mark Carney. Also, dass ein ehemaliger Zentralbankchef jetzt Premierminister wird, ja, das wäre so, als würde in Deutschland beispielsweise der Bundesbankchef den Bundeskanzler Olaf Scholz, also Joachim Nagel, Olaf Scholz ersetzen, wäre hier undenkbar, gerade weil man immer sagt, es muss einen großen Graben zwischen Politik, zwischen Regierung und Zentralbank geben. Insofern ganz interessant. Dann ist auch einiges bei Donald Trump los. Der hat Elon Musk öffentlich davor gewarnt, ja, die Massenentlastung mit der Axt durchzuführen. Stattdessen braucht es ein Skalpell. Es gibt einige Kürzungen, die dann wieder rückgängig gemacht werden mussten. Es gab Entlassungen, die wieder korrigiert und rückgängig gemacht werden mussten. Und da drohen jetzt also erste Streitigkeiten. Elon Musk hat sich auch mit anderen Kabinettsmitgliedern gestritten schon. Auch da musste Donald Trump dann dazwischen funken. Da ist also jetzt das Konfliktpotenzial, was man vorher schon erahnen konnte, vergrößert sich. Gleiches gilt beispielsweise auch bei der Debatte um Starlink, ja, also ob man das der Ukraine abschaltet oder nicht. Da hat sich Elon Musk immer mal wieder zu geäußert, dass er ja damit viel Macht in der Hand hätte. Dann hat der US-Außenminister gesagt, dass man das jetzt also dann doch nicht erwäge. Und also ein Hin und Her, pures Chaos aus den USA. Genau das Chaos, was man im Oval Office gesehen hat, wo dann Zelensky eigentlich angerückt war, um einen Rohstoffdeal zu unterzeichnen. Und plötzlich das dann gekippt wurde, weil man sich im Oval Office minutenlang vor der Presse zerstritten hat, und zwar richtig heftig zerstritten hat. Ganz interessant ist noch, dass Donald Trump angekündigt hat, dass es vielleicht doch nach diesen ganzen Änderungen jetzt mit den neuen Zöllen eine Rezession in den USA geben könnte. Ja, eigentlich hat er Wahlkampf gemacht mit Inflation runter und Wirtschaftswachstum hoch. Jetzt hat er schon gesagt, vielleicht wird es bei den Preisen erstmal schmerzhaft, aber langfristig wird es was bringen. Und jetzt sagt er auch schon, es wird eine Übergangszeit geben, denn das, was wir tun, ist sehr groß. Wir bringen den Wohlstand nach Amerika zurück. Es braucht nur ein wenig Zeit, und in der Zeit könnte die amerikanische Wirtschaft vielleicht auch erstmal einen Dämpfer hinnehmen. Ja, das ist natürlich dieses Prinzip, wir fordern jetzt von den Leuten Opfer für ein höheres Gut. Ist immer gefährlich, wenn sowas passiert. Jedenfalls sollten diejenigen, die Donald Trump gewählt haben, schon merken, dass seine Wahlkampfversprechen eben das vielleicht doch nicht wert waren. Analysten halten es für möglich, dass die Zölle die größte Volkswirtschaft der Welt in eine Phase hoher Inflation und verlangsamten Wachstums stürzen könnten, heißt es noch. Die Analysten von Goldman Sachs zum Beispiel erhöhten mit Blick auf Trumps Politik die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den nächsten 12 Monaten von 15% auf 20%. Der US-Risikokapitalgeber Morgan Stanley sagte für dieses Jahr ein schwächeres Wachstum voraus als zuvor erwartet. Und der Zollstreit geht ja weiter, nachdem Zölle verhangen wurden gegen Mexiko, Kanada und China. Gibt es ja so einen richtigen Schlingerkurs. Ja, hat Donald Trump das nochmal doch zurückgenommen für einen Teil der Zölle. Kanada hat schon längst mit Gegenzöllen geantwortet. China genauso. Also, ja, Trump verfolgt weiterhin das Prinzip, erst schießen, dann fragen. Legt ganz viel auf den Tisch an Verhandlungsmasse, um dann kleine Zugeständnisse irgendwie zu erreichen, wie beispielsweise mehr Grenzschutz von Kanada und Mexiko. Zerschlägt damit ganz viel Porzellan, ganz viel langjährige diplomatische Beziehungen. Also das ist sicherlich ein riesiger Unsicherheitsfaktor, den es nach wie vor gibt und den man auch nicht kleinreden kann. Dann nochmal zum Thema Ukraine. Also Donald Trump hat, nachdem er sich in letzter Zeit ja häufig pro Putin und pro Russland geäußert hat, jetzt nochmal Russland bis zum Abschluss eines Friedensabkommens mit der Ukraine mit umfangreichen Strafmaßnahmen wie Sanktionen und Zöllen gedroht. Angesichts der Tatsache, dass Russland die Ukraine derzeit auf dem Schlachtfeld regelrecht zermahnt, denke ich ernsthaft über weitreichende Sanktionen und Zölle gegen Russland nach, bis eine Waffenruhe und eine endgültige Friedensvereinbarung erreicht sind, so Trump auf dem Kurznachrichtendienst, auf seinem eigenen Kurznachrichtendienst, muss man dazu sagen, Truth Social, erforderte damit beide Parteien auf, sich sofort an den Verhandlungstisch zu begeben. Ist ja geplant für diese Woche. Mal sehen, ob es da Annäherungen und Vereinbarungen gibt. Es gab auch eine Wiederannäherung mit Zelensky nach dem öffentlichen Streit. Erst hatte Trump ihn ja im Oval Office abgekanzelt, daraufhin setzte Trump sogar die US-Militärhilfen für die Ukraine aus. Jetzt ist es so, dass Zelensky eben öffentlich gesagt hat, dass er das bedauert, und dieser Rohstoffdeal dann doch noch zustande kommen soll. Trump hat sich in einem Brief zu erneuten Verhandlungen über dieses Rohstoffabkommen bereit gezeigt. Ja. Dazu kommt noch etwas Neues. Ihr seht dann Sachen Donald Trump, also richtig viel los. Und zwar hat er ein Wahlkampfversprechen eingelöst, nämlich eine strategische Reserve anzulegen, gefüllt mit Krypto-Coins. Das hat er jetzt eingelöst, allerdings anders als die Kryptobranche es erwartet hat. Denn er hat zwar gesagt, dass die Bitcoins, der US-amerikanische Staat beschlagnahmt hat von Kriminellen, dass die in der Hand der US-Regierung bleiben. Die sollen also dieser strategischen Reserve zugeführt werden. Neue Bitcoin-Käufe wird es allerdings erstmal nicht geben und dadurch entstehende Kosten für den Steuerzahler hat er ausgeschlossen. Zudem sollen danach in einen weiteren Bestand andere Digitalwährungen wie Ethereum und Solana eingelagert werden. Die Regierung werde aber nicht aktiv nach Wegen suchen, diese Bestände auszubauen. Die ersten Einzelheiten zur US-Reserve für Digitalwährungen sorgten bei den Anlegern an den Kryptomärkten für Ernüchterung. Der Bitcoin fiel auf der Handelsplattform Bitstamp wieder unter die Marke von 90.000 US-Dollar. Für Anleger liegen Theorie und Praxis offensichtlich weiterhin zu weit auseinander. Investoren fragen sich weiterhin, wie es um den tatsächlichen Umfang und die Umsetzung im Detail bestellt ist, kommentiert Marktexperte Timo Emden von Emden Research. Zudem zeige die Reaktion, dass die Erwartungshaltung mittlerweile besonders hoch gesteckt sei. Ja, der Bitcoin-Kurs hatte natürlich also krass darauf reagiert, als Donald Trump im Wahlkampf und danach das nochmal angekündigt hat, da einzusteigen. Ich meine, dann würde auch aus diesem Nullsummenspiel des Bitcoins ein Positivsummenspiel, wenn der US-amerikanische Staat seine eigens hergestellte Währung nutzt, um damit Bitcoins abzukaufen. So ist es jetzt erstmal so, die konfiszierten 200.000 Bitcoins, die US-Regierung schon besitzt, die werden sie in der Reserve halten. Auch eine ganze Menge, aber jetzt nicht aktiv das krass weiter treiben. Der Bitcoin-Kurs, der hatte ja neulich deutlich nachgelassen und obwohl das erstmal als positive Meldung in der Presse stand, also Trump engagiert sich stärker am Kryptomarkt und solcherlei Sachen, ja, ist das negativ aufgefasst worden. Tja, das waren die Nachrichten der letzten zwei Wochen. Damit kommen wir zu euren Fragen. Ihr habt immer die Möglichkeit, unter dem letzten Wirtschaftsbriefing Fragen für das nächste Wirtschaftsbriefing zu stellen, und zwar über die Kommentarfunktion. Wenn ihr also Fragen zu der Sendung heute, zu allgemeinen Sachen, einfach naive Nachfragen habt, dann stellt die gerne unter dieses Video von heute und die werde ich dann aufgreifen und in der nächsten Folge beantworten. Es gab zum Beispiel die Frage, ob es nicht eine Aufschlüsselung der Reallohnentwicklung nach Lohnniveaus gäbe, um also zum Beispiel zu sehen, ja, wie haben sich die Reallöhne von kleinen und von großen Einkommen unterschiedlich entwickelt oder nach Branchen unterschiedlich entwickelt, und das wäre sehr gut. Allerdings ist das Statistische Bundesamt nicht so freundlich, das einfach und proaktiv auszuweisen, und es ist auch gar nicht so leicht, denn man nutzt natürlich statistische Mittelwerte. Also schon die Inflation ist ja für einen statistisch repräsentativen Warenkorb. Wenn man jetzt aber auf dem Land statt in der Stadt wohnt, im Süden statt im Norden, beispielsweise, wenn man Auto fährt oder nicht, hat man ganz andere Ausgaben. Wenn man ein Eigenheim besitzt oder zur Miete wohnt, ganz andere Ausgaben. Dadurch ist die individuelle Inflation immer anders als das statistische Mittel. Was wir in den vergangenen 2-3 Jahren gesehen haben, ist, dass die individuelle Inflationsrate für kleine Einkommen höher war als für große Einkommen, weil die eben von den gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreisen deutlich stärker getroffen waren. Gleichzeitig sind aber vor allem durch die Anhebung des Mindestlohns auch die Nominallöhne von kleinen Einkommen stärker gewachsen als die von großen Einkommen. Da müsste man jetzt mal genau gegenüberlegen, wie sich das also dann auswirkt. Es bleibt immer einiges an Ungenauigkeit drin. Aber ist zumindest mal nach Lohnniveaus irgendwie zu unterscheiden, das stimmt schon, würde einen besseren Blick auf die Lage vermitteln. Dann kam noch die Frage, Du sagst immer, die Ersparnisse des einen sind die Schulden des anderen und daher können nicht alle sparen. Stimmt. Gilt das auch für Ersparnisse, die in Aktien angelegt werden oder nur für das Geld, das auf dem Konto liegt? Denn wenn man eine Aktie kauft, bekommt das Geld ja jemand anderes, der sich dafür etwas kaufen möchte. Das Geld würde also im Wirtschaftskreislauf bleiben. Das kommt drauf an. Also, wenn man das Geld auf die Bank legt, auf ein Tagesgeldkonto, auf ein Sparkonto, auf unters Kopfkissen, ja, dann ist klar, das Geld wird dem Wirtschaftskreislauf entzogen. Wenn man Aktien kauft, ist es sehr wahrscheinlich, dass derjenige, dem man die Aktien einkauft, das Geld wiederum benutzt, um es wie anders am Finanzmarkt anzulegen. Wenn natürlich tatsächlich jemand sagt, ich will jetzt meine Aktien loswerden, um damit beispielsweise ein Rentendasein zu finanzieren und dafür das für Konsum auszugeben, dann würde es stimmen. Dann würde also quasi die eine Investition in den Aktienmarkt nicht unbedingt dem Sparen entsprechen oder makroökonomisch nicht das gleiche sein wie Sparen, sondern woanders Konsum auslösen. Aber sonst gilt grundsätzlich erstmal, wenn man das Geld, was man einnimmt, nicht ausgibt für Konsumausgaben, dann oder für echte Investitionen, dann spart man das ja. Und wenn man das dann, je nachdem, wie man das macht, ist das für die Wirtschaft vielleicht, für den Wirtschaftskreislauf insgesamt schädlicher oder weniger schädlich. Aber so oder so gilt, wenn wir alle sparen, dann entziehen wir der Wirtschaft Nachfrage und Kaufkraft und dem Wirtschaftskreislauf Geld. Und das ist erstmal negativ. Will sagen, die Frage ist gut. Man kann sie nicht pauschal und für immer beantworten, sondern es kommt darauf an. Es kommt auch darauf an, von wem man natürlich die Aktien abkauft, ob der im Inland oder im Ausland sitzt. Ja, also ganz, ganz, ganz viele Abers und Wenns. Dann noch eine Frage, was ist der Sinn vom Sekundärmarkt? Also wenn Sekundärmarkt und Primärmarkt unterscheiden sich so, nehmen wir mal das Beispiel Anleihen, Staatsanleihen. Ja, auf dem Primärmarkt verkauft der deutsche Staat Anleihen an ausgewählte Geschäftsbanken und die können die dann auf dem Sekundärmarkt an uns, an andere Investoren, an andere Banken, an die Zentralbank und so weiter weiterverkaufen. Der Aktienmarkt, den wir kennen, ist auch ein Sekundärmarkt. Da werden schon ausgegebene Aktien gehandelt. Warum hat man Sekundärmärkte? Nun ja, das soll eigentlich nur die Primärmärkte stützen, indem man quasi sagt, naja, wenn man dann eine einmal gekaufte Anleihe, eine einmal gekaufte Aktie ganz einfach, ja, innerhalb von Sekunden, Minuten wieder verkaufen kann, dann erleichtert das eben diese Entscheidung, eine Aktie zu kaufen und dadurch werden dann die Märkte liquider und es gibt mehr Käufer für zum Beispiel Aktien. Das heißt, diese Art der Unternehmensfinanzierung, dass man Aktien ausgibt, Anteile am Unternehmen verkauft, um damit Finanzierungsmittel reinzuholen, wird dadurch, naja, einfacher, besser, günstiger möglich. Das ist eigentlich so die Erklärung dafür. Tja, wenn ihr, wie gesagt, weitere Fragen habt, dann stellt die gerne unter das Video von dieser Woche. Checkt unbedingt den Jung und Naiv-Kanal weiter aus, um keine neuen Interviews, keine wichtigen Pressekonferenzen und auch das nächste Briefing nicht zu verpassen. Unsere Arbeit hier gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr Jung und Naiv unterstützen wollt, seht ihr jetzt gleich eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung oder der Episodenbeschreibung, wie das funktioniert. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Natürlich könnt ihr auch weniger als 20 Euro zuschießen. Auch dann ist euch unser Dank sicher. Oder aber wenn ihr 20 Euro oder mehr gebt und nicht namentlich im Abspann aufgelistet werden wollt, könnt ihr das auch ganz einfach mitteilen und das wird natürlich berücksichtigt. Wer so lieb war und Jung und Naiv im letzten Monat unterstützt hat, seht ihr jetzt gleich im Abspann. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder am Montag, den 24. März. Ich hoffe, ihr lasst euch nicht ärgern. Haltet die Ohren steif. Ich freue mich. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.